Herzlich willkommen bei Bücherfeiern, dem Podcast für alle, die Bücher lieben. Für alle, die an keiner Buchhandlung vorbeikommen, ohne hineinzugehen, erst recht in dieser wundervollen Jahreszeit, wo alles so schön dekoriert ist. Für alle, die mit einem Koffer voller Bücher ans Meer fahren und mit einem, zwei, drei, vier Koffer vom Meer wieder zurückkommen. Und endlich gibt es wieder eine Folge von Bücherfeiern. Ich weiß, ich war lange offline, aber jetzt bin ich wieder da. Das liegt einfach daran, dass ich zu viel geschrieben und zu wenig gelesen habe. Und da konnte ich euch eigentlich nicht so richtig was vorstellen und hatte auch nicht die Zeit dazu. Aber jetzt ist ein Buch von mir gerade frisch erschienen, das heißt Glücksorte rund um Weihnachten und die Lesungen laufen auch schon. Und eins ist schon in der Vorankündigung, das kann man auch schon vorbestellen, das heißt Sommernächte auf Sylt. Ich muss jetzt mal selber überlegen, die neuen Titel kann man gar nicht so abrufen. Das kommt aber noch, das erscheint im Frühjahr. Also könnt ihr alles finden, packe ich euch in die Shownotes. Ich bin hier schon auf Lesereise und dazwischen habe ich einen wundervollen Gast. Und nie hat es so gut gepasst wie heute, dass ich immer dazu sage, dass man mit einem Koffer ans Meer fährt voller Bücher und mit ganz vielen wieder zurückkommt. Und mein heutiger Gast, der hat das gar nicht nötig, denn der wohnt am Meer, der hat seine Koffer am Meer und wir fragen ihn jetzt mal, wie viele Bücher es da gibt. Herzlich willkommen, Stefan Maywald. Wie viele Koffer voller Bücher hast du denn zu Hause? Oder könntest du packen?
Ich habe tatsächlich sehr, sehr, sehr viele Bücher. Da bin ich ja ein absoluter Messi. Ich schmeiße auch keine Bücher weg. Und na klar, in 20, 25 Jahren kommt halt was zusammen. Ne? Und ich finde aber, es gibt nichts Schöneres und da sind wir uns, glaube ich, alle einig als eine schöne, dicke Bücherbibliothek.
Da hast du wohl recht. Und du musst uns alles erzählen, von deinem Meer rauf und runter. Wir möchten mit dir da flanieren. Also macht's euch schon mal gemütlich. Das wird, glaube ich, keine kurze Folge, wenn zwei Autoren sich treffen, die viel zu erzählen haben und sich auch lange nicht gesehen haben und ganz viele Bücher mitgebracht haben und es auch noch Herbst draußen ist. Bei uns beiden haben wir festgestellt, ist es nicht besonders gemütlich. Nicht bei dir in Italien. Jetzt verrate ich schon mal, wo du bist und auch nicht bei mir hier am Rhein. Und deswegen ist das doch ideal für eine gemütliche Folge. Stell dich mal kurz vor. Du bist nämlich nicht nur Autor, du bist auch Journalist, du bist Blogger, hast einen eigenen Blog in Corona aufgemacht, der heißt Post aus Italien. Du bist seit einem halben Jahr etwa Podcaster, total erfolgreich mit einem eigenen Podcast, der heißt Radio Adria. Werden wir auch noch was von zu erzählen haben. Du schreibst wunderschöne Bücher, du schreibst noch mehr als ich. Deswegen wundere ich mich, dass du überhaupt zum Lesen gekommen bist. Du hast nämlich dieses Jahr 3 Bücher schon rausgebracht, richtig? Ja. Mein Leben am Strand, warum zwischen Sonne und Meer die Leichtigkeit liegt, im Mosaik Verlag erschienen, dann ganz druckfrisch sozusagen und in Leinen gebunden mit Lesebändchen. Ne? Ihr wisst, wir reden immer darüber, das ist ja der Ritterschlag, ne? In Leinen gebunden mit Lesebändchen. Stefan Maywald steht da drauf, alle weg, mein Winter an der Adria. Wir fragen gleich mal, ob wirklich alle weg sind, erschienen bei Molden. Und dann auch noch ein ganz toller, riesiger Bildband über Rom mit tollen Rezepten. Also du bist ein unermüdlicher Schreiber, bist aber auch zum Lesen gekommen. Habe ich irgendwas vergessen, was ganz, ganz wichtig ist, an der Stelle noch zu betonen über dich?
Nee, hast du ganz, ganz toll zusammengefasst. Vielen Dank dafür. Ich freue mich auch sehr über alle weg und über diese wunderschöne Ausstattung. Toller Schritt vom Verlag. Auch so ein bisschen gegen den Zeitgeist, wirklich wieder so auf die Hochwertigkeit zu setzen. Und zum Rombuch muss ich sagen, das ist zwar opulent und wirklich wunderschön, aber da habe ich natürlich wenig selbst geschrieben, sondern war sozusagen derjenige, der die Rezepte eingesammelt hat von diesen wunderbaren Köchen. Und der ein bisschen was über die Köche geschrieben hat, aber es ist nicht so, dass das jetzt, da würde ich fast nicht sagen, dass das ein Buch von mir ist. Das ist wirklich eine Gemeinschaftsproduktion von 25 Köchinnen und Köchen, von mir und von einem fantastischen Fotografen namens Andrea Di Lorenzo, gebürtiger Römer und wirklich einer der besten Food-Fotografen Italiens. Also wer auf Instagram ist, Andrea Di Lorenzo, schaut ihn euch mal an, das ist wirklich faszinierend, was er macht.
Wirklich ganz, ganz tolles Buch, toll in der Ausstattung, auch wirklich, glaube ich, ein schönes Weihnachtsgeschenk. Ist ja schon bald, wenn wir jetzt schon in Weihnachten denken. Und aber die anderen eben auch. Und ich finde sogar das Sommerbuch natürlich, das kann man auch im Winter lesen und sich dann hinträumen. Du bist nämlich, das habe ich jetzt eben nicht erklärt, wo du wohnst. Du lebst schon seit 20 Jahren, über 20 Jahren. Sagt man in Grado oder auf Grado? Denn Grado ist eine Insel.
Ja, und Grado ist auch ein Ort, es geht also beides. Ich sehe schon, wir sind hier Schriftstellerinnen und Schriftsteller plaudern. Also ich wohne sowohl auf Grado als auch in Grado.
Also doppelt und Grado ist an der Adria.
Genau, zwischen Venedig und Triest, so als grobe Orientierung. Liegt also nicht am Gardasee, wie viele Deutsche denken, weil es so ähnlich klingt.
Das stimmt, ja.
Ja, es ist eine wunderschöne Insel. Sehr, sehr viele Österreicher sind hier, aus historischen Gründen. Denn Grado mit Triest gehörte ja lange, lange zu Österreich-Ungarn. Ist jetzt aber seit dem Ersten Weltkrieg Teil Italiens und war es auch schon lange vorher. Und ja, es ist eine Insel mit 7 Kilometer Sandstrand, im Sommer natürlich randvoll mit Touristen aus Italien, wie gesagt Österreich, ein paar Deutsche sind natürlich auch da. Was mich zu dem ersten Buch bringt, das ich in diesem Jahr publiziert habe, Mein Leben am Strand. Denn italienische Strände sind halt wirklich ein Mikrokosmos, über den man ganz viel schreiben kann. Es gibt die erstaunlichsten Personen am Strand. Aber jetzt biegen wir halt hart in die Nebensaison ein. Das Wetter ändert sich gerade heute. Wir hatten jetzt noch einen schönen Oktober, aber jetzt geht es wirklich richtig in das Novemberwetter rein. Und deswegen ist das Buch Alle weg, mein Winter an der Adria, eben jetzt ziemlich passend, würde ich sagen.
Und ich habe auch total Glück, dass ich dich erwische, denn du warst gerade auch auf Lesereise mit überall vollen Häusern in München, in Wien, in Graz. Die Österreicher sind besonders Fans von dir, weil das ist wohl das Meer der Österreicher, habe ich gelernt. Das ist nah dran, ne? Wie lange hat man bis nach Wien?
Ja, aus Villach, aus Klagenfurt fährst du 2 Stunden. Ne? Das ist fast so wie Münchner und Starnberger See. Ich übertreibe, aber es ist wirklich zum Teil ein Tagesausflug. Aus Wien sind es 5 Stunden, aus München auch etwa, was aber immer noch gut genug ist für ein langes Wochenende. Ne? Und wenn die Wettervorhersage gut ist, haben wir auch im November, Dezember hier ordentlich volles Haus. Zumindest über die
Wahnsinn.
Wochenenden.
Seid ihr alle schon total neidisch? Also ich bin schon so ein bisschen neidisch, finde ich. Strand ist ja selbst im Winter gut, ne? Und dann noch
Strand ist im Winter
Italien.
super zum Spazierengehen, zum, das ist wirklich zauberhaft. Also jeder Strand, ne? Nicht nur der italienische Strand, sondern ich war früher immer auch sehr gern an der Nordsee. Also Meer gehört irgendwie dazu, finde ich.
Du kommst nämlich ursprünglich aus Braunschweig. Das
Genau,
zählt ja für
ja.
mich zu Norddeutschland. Ich bin ja
Ja, ich
hier
zähle
eher so
mich auch zu
südwestlich.
Norddeutschland. Hamburger sehen das wahrscheinlich anders. Ich glaube, wir sind der Süden Norddeutschlands. Also Niedersachsen kann man schon noch zu Norddeutschland zählen. Genau, ich bin in Norddeutschland geboren und aufgewachsen und meine ersten Urlaube habe ich immer an der Nordsee verbracht.
Und dann irgendwann hat sich nach Italien verschlagen
Genau.
und du bist dann der Liebe und der Familie wegen geblieben. Hat dir auch nicht geschadet, weil du ganz viele Bücher machst über Italien. Die wir jetzt gerade aufgezählt haben, das ist nur ein Bruchteil von dem. Weißt du, wie viele in der Anzahl du schon geschrieben hast? 20 bestimmt, oder?
Ja, ich denke schon, es mischt sich deswegen immer ordentlich durch, weil ich natürlich auch so viele Reiseführer schreibe, die würde ich jetzt nicht als zu meinen Büchern zählen, ne? Das sind so, also
Das gilt auch.
ja, das gilt auch, da ist auch viel Herzblut drin und natürlich auch viel Recherche und in diesen Tagen aktualisiere ich gerade einen Reiseführer für Marco Polo, den ich geschrieben habe, Venetien und Friaul, also die tatsächlich vor meiner Haustür. Ja, es ist natürlich schon ein bisschen was zusammengekommen aus dem einfachen Grund, weil viele Menschen in den Verlagshäusern Deutschlands wissen, dass ich in Italien lebe und natürlich nach 20 Jahren auch gut vernetzt bin. Und jetzt das Rombuch war eben, da wurde ich von dem Verlag gefragt, hast du Lust, das zu machen? Dann habe ich erstmal einen Schreck bekommen, denn ich weiß ja, was für, sage ich jetzt mal, komplizierte Personen, das meine ich wirklich positiv, Köchinnen und Köche sind. Und wenn man ihnen dann auch noch ihre Rezepte entlocken will, das wird doch sehr, sehr kompliziert. War es dann auch irgendwie, aber ich hatte ja, wie gesagt, diesen wunderbaren Andrea, der gebürtiger Römer ist, der fast alle Köche kannte, der vor Ort mir da ganz, ganz viel organisiert hat. Ich glaube, sonst wäre es schwierig geworden. Wäre sicher auch schwierig in Deutschland geworden. Es ist halt schon ein sehr persönliches Rombuch. Die Köchinnen und Köche werden eben vorgestellt, so ein bisschen ihre Philosophie, das, was ihre Küche besonders macht. Und da waren natürlich einige von ihnen skeptisch. Was will der Deutsche irgendwie hier? Will der uns Rezepte klauen und dann sein eigenes Restaurant oben im Norden aufmachen?
Genau.
Nein, so war es nicht. Jetzt sind natürlich alle total glücklich. Das Buch heißt Zu Gast in Rom. Du hast es ja schon angekündigt, es ist wirklich sehr, 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 sehr schön geworden. Und vor allen Dingen gibt es auch parallel eine komplette englische Ausgabe mit dem schönen Titel A Taste of Rome. Was mich natürlich auch als Autor sehr stolz macht, denn wir schielen ja alle so ein bisschen auf den englischsprachigen Markt. Der ist natürlich der größte der Welt.
Ja.
Und dass man da mal sozusagen einen Fuß in der Tür hat, finde ich ganz fein.
Und der Titel ist fast noch schöner, finde ich.
Finde ich auch, ja.
Ja. Und jetzt bringst du mich nämlich auf was? Wir wissen ja hier bei Bücherfeiern keine Feier ohne Getränk. Ich bin ja ein Gastromädchen. Deswegen müssen wir jetzt erstmal anstoßen. Und die Regel ist, ich wiederhole die jetzt so ein bisschen, weil ich so lange offline war, aber die Hardcore-Fans wissen es natürlich, die Regel ist, der Gast ist hier König und darf sich das aussuchen, was wir hier trinken. Und da wir jetzt schon gegen Abend aufnehmen, was trinken wir?
Wir trinken einen Pinot Nero aus dem Friaul, aus dem Gebiet, in dem ich hier lebe. Es ist ein Pinot Nero von Silvio Jermann und er hat den etwas kitschigen Namen Red Angel. Aber es ist ein wirklich ausgezeichneter Wein.
Das finde ich sehr schön. Da ich ja hier so als Rothaarige durchgehe, freue ich mich sehr über diesen Wein. Wir stoßen jetzt mal an. Ihr könnt jetzt mal hören. Und jetzt müsst ihr mit uns trinken. Ihr müsst euch auch was einschenken.
Sehr gut.
So, also, ihr Lieben, du musst uns gleich noch erzählen, was es mit den Weinen auf sich hat. Du bist nämlich auch mit Weinen unterwegs und mit Essen und Trinken. Das kommt immer in deinen Büchern vor. Mhm. Ihr macht euch jetzt bitte alle gemütlich mit Kaffee, Tee, Wein oder was auch immer. Und ich stelle dir jetzt mal ein paar Fragen. Ich habe mir nämlich überlegt, du hast ja in deinem Podcast einen Fragenkatalog von 18 Fragen, den du Leuten stellst. Da will ich dir auch von welche stellen. Überraschung, haben wir nicht abgesprochen. Ich weiß, das stresst dich. Das finde ich schön. Und aber ich wollte dich zuerst mal fragen zu deinem Buch Alle weg. Super Titel. Manchmal möchte man ja, dass alle weg sind. Manchmal denkt man blöd, dass alle weg sind. Das ist ja so eine Melange von Dingen. Und wenn alle weg sind, dann gehst du, glaube ich, als erstes zu Pino. Jetzt erklär uns mal, wer oder was ist Pino?
Pinos Bar heißt offiziell Enoteca da Pino. Da sind wir also schon wieder beim Wein. Pinos Bar gibt es seit 60 Jahren und seit 60 Jahren ist Pino der Barista. Und das macht das natürlich in diesem kleinen Ort Grado mit 7000 Einwohnern ganz besonders. Es ist wirklich eine Bar, wo, ich sag mal, die Fäden der Gradeser Geschichten so ein bisschen zusammenlaufen. Pino ist natürlich jeden Tag da. Es gibt keinen einzigen Ruhetag. Also die Bar hat auch am 24. Dezember und am 31. Dezember und am 1. Januar und wann auch immer geöffnet. Immer offen. Es ist wirklich ein Hafen für alle, denn es ist auch ein ganz heterogenes Gemisch von Gästen, die dort sind. Die Fischer gehen dorthin, der Bürgermeister geht dorthin, die Handwerker gehen dorthin, die Witwen gehen dorthin. Und genau dieses Gemisch liebe ich an dieser Bar, denn es gibt ja nichts Schlimmeres, als wenn man in seinem eigenen Saft schmort, in irgendeiner Szenekneipe in Deutschland oder Österreich sitzt. So bekommt man eben wirklich die Geschichten vom ganzen Ort mit, ne? Also die Geschichten der Fischer. Man erfährt Neues über die spektakulären Kriminalfälle des kleinen Ortes. Wer hat wieder wo einen Reifen zerstochen? Also das ist alles ganz harmlos hier, klar. Aber es ist wirklich für mich ein echter Anlaufpunkt und voller Inspiration, weil du einfach ganz, ganz viele Menschen aus ganz, ganz vielen Lebenswelten kennenlernst. So kenne ich das in Deutschland und Österreich nicht. Und das ist, Pinos Bar ist natürlich was Besonderes, aber ich glaube, es gibt sie in fast jedem italienischen Ort. Denn der Gang zur morgendlichen Bar ist natürlich für jeden Italiener ein kleines Ritual. Und du gehst immer in die Bar, die dir am nächsten ist. Das heißt, da mischt sich dann eben auch das Viertel. Und das ist das ganz Faszinierende. Und Pino ist inzwischen 86 Jahre alt. Hat sich die Bar verdient, indem er als 15-Jähriger im bettelarmen Italien in der Nachkriegszeit gab es wenig Jobs. Er ist nach Hamburg gefahren und hat da für 10 Jahre auf einem Schiff gekocht. Also wirklich eine ganz erstaunliche, schon das eine erstaunliche Geschichte. Er hat mir erzählt, er war in diesen 10 Jahren 40 Mal in New York. Also so oft wahrscheinlich wie kaum ein anderer Mensch. Natürlich hat er nicht das New York erlebt, wie wir es erleben, sondern er hat die Docks und Hafenanlagen kennengelernt. Er hat mir einmal erzählt, er war in Südamerika, war er mit einem jungen Offizier in der Nacht unterwegs. Sie sind in ein Establishment geraten, wo man vielleicht nicht hätte sein sollen. Am nächsten Morgen sind sie aufgewacht, zum Hafen gerannt und das Schiff war weg. Und wir reden halt über die späten 50er Jahre. Da gab es also weder Handys noch Billigflüge, aber tatsächlich mussten sie dann ein Flugzeug nehmen, was sie zum nächsten Hafen gebracht hat. Der Offizier wurde degradiert. Tatsächlich. Und Pino war Gott sei Dank noch minderjährig und wahrscheinlich war er auch ein zu guter Schiffskoch, deswegen hat man auf eine Bestrafung verzichtet.
Ja, und ich habe mich jetzt auch ein bisschen ja schon vorinformiert und folge dir auch auf allen möglichen Kanälen, auch in deinem Podcast. Deswegen weiß ich, Pino hat 365 Tage im Jahr geöffnet, richtig? Ja. Und vielleicht zur Erklärung, das, was du Bar nennst auf Italienisch, ist jetzt für den Deutschen nicht so eine, bei Bar, glaube ich, denkt man so ein bisschen an so eine goldene Shampoos-Bar im Fünf-Sterne-Hotel mit irgendeinem so tollen Barkeeper hinten dran, der super Mixgetränke macht. Also Pinos Bar ist doch ein bisschen eine andere Qualität. Ich würde vielleicht eher sagen, eine Kneipe, ne, oder? So eine Mischung aus Bistro und Kneipe. Und also alles sehr einfach. Und da treffen sich aber ganz viele Stammgäste. Und das sind auch immer wieder Menschen, über die du schreibst. Mhm. In allen möglichen Büchern. Also wenn man dir folgt, heißt es ja heute neudeutsch, wenn man deine Bücher liest und Fan ist und häufiger immer wieder Neuerscheinungen liest, dann wiederholen sich auch die Menschen, die treten immer wieder auf und man hat dann so ein Wiedersehen auch mit guten alten Bekannten. So ist das auch bei Alle weg. Man muss aber nicht vorher die anderen gelesen haben.
Nein, nein, also die Bücher bauen nicht aufeinander auf, ganz sicher nicht. Aber du hast recht, manche Personen kehren immer wieder, nicht zuletzt meine Familie natürlich. Wobei ich immer wirklich sehr, sehr aufpasse, dass ich einen, ich nenne es immer so, einen literarischen Schleier drüber lege. Also ich mache mich ja über niemanden wirklich lustig. Also die Pointe bin meistens ich, zumindest in 90% der
Der
Fälle.
Deutsche in Italien,
Der
ja,
Deutsche in
genau.
Italien. Und ich glaube, also ich werde öfter gefragt, ja, was sagen denn die Leute dazu, dass du über sie schreibst? Also erstens wissen sie es tatsächlich nicht, obwohl ich damit offen umgehe. Aber das sind einfach die, die in Pinos Bar sind oder nennen wir es Kneipe, sind einfach keine Leserinnen und Leser. Das ist einfach so. Meine Bücher sind ja auch nur sehr begrenzt auf Italienisch erschienen. Also die letzten drei sind nicht auf Italienisch erschienen, was mir auch ganz recht ist.
Das
Das
glaube ich. Ja.
erinnert mich so ein bisschen an Donna Leon, die macht das ja auch, ne? Die hat sich in ihren Vertrag reinschreiben lassen, dass ihre Bücher nicht ins Italienische übersetzt werden dürfen. Ne? Sehr zum Leidwesen des Verlags, aber so ist es nun mal.
Das ist
Und
jetzt bei dir nicht der Fall. Du würdest es machen.
ja,
Ja.
na
Ja,
klar, weil
ja.
ich meine, im Gegensatz zu Donna Leon schreibe ich ja wirklich in warmen Farben von diesem Land. Jedenfalls meistens. Auf meinem Blog bin ich oft ein bisschen gnadenloser mit der örtlichen Politik, wobei ich natürlich immer sage, du darfst hier in Italien völlig zu Recht nicht der Deutsche sein, der sagt, bei uns hier oben läuft alles super und ihr müsst es jetzt genauso machen wie wir. Ist ja auch längst nicht mehr so.
Nee, da
Also
halten wir gut mit.
da halten wir inzwischen gut mit.
Ja.
Und deswegen, also ich hätte nichts gegen eine Übersetzung, würde da aber an einigen Namen sicher nochmal und an einige Kapitel nochmal ran müssen, keine Frage.
Und jetzt musst du bitte einmal noch meine Lieblingsgeschichte in Alle weg ist die, warum bei Pino alle Leute Jacken tragen. Ich bin ja so eine Frostbeule, also ich wäre da voll mit im Boot. Das würde mir nicht schwerfallen, da auch mit meiner Daunenjacke oder mit dem Mantel zu sitzen. Aber warum tun es alle anderen, jung, alt, Männer, Frauen, warum ist das so?
Soll ich es mal vorlesen, das Kapitel?
Ja, bitte. Das
Gut.
fände ich schön.
Gut. Es sind 3 Seiten, das kriegen wir hin. Also, das Jackenmysterium. Italiener mögen es kuschelig. In Pinos Bar und in allen anderen Bars behalten fast alle ihre dicken Winterjacken an. Auch wenn sie lange hocken bleiben. Einen Garderobenständer gibt es nicht. Auch keine Kleiderhaken. Man setzt sich einfach an den Tisch, wie man gekommen ist. Notabene, Pinos Bar ist gut geheizt. All das ist ein lustiger Anblick, denn erstens sieht die Bar immer voller aus, als sie wirklich ist. Ihr kennt ja diese voluminösen, abgesteppten italienischen Winterjacken, fast immer auch noch mit Pelzkragen. Lele ist in seiner Winterjacke genau so hoch wie breit. Lele wird uns in diesem Buch öfter vorkommen. Es ist unser Gulasch-Experte, darüber rede ich später. Und zweitens raschelt es ordentlich, wenn einer sein Glas hebt und der ganze Tisch zwangsläufig in knisternde Bewegung gerät. Ich habe für die Jacken nur eine Erklärung, die mit einer ganz speziellen Krankheit zu tun hat, von der ausschließlich Italiener befallen werden. So haben Italiener große Angst davor, von der Luft geschlagen zu werden. Ein Colpo d'aria kann dich immer und überall treffen. Und deswegen kannst du nie zu warm und dick angezogen sein. Ihr habt es sicher schon selbst bemerkt, wie konsequent sich Italiener dick einpacken. Selbst im Frühsommer werden noch Jacken und Schals getragen. In den großen Städten ist das immer ein gutes Unterscheidungsmerkmal, wer Tourist ist und wer nicht. Einer meiner ersten Facebook-Posts lautete: Wie unterschiedliche Völker die Temperaturangabe 18 Grad interpretieren. Dazu stellte ich ein Foto von mir und meiner Schwiegermutter. Ich war im Poloshirt, sie trug Pelzmantel. Man hält sich bedeckt. Den Bambini wird eingebläut, Mütze und Schal zu tragen, selbst wenn die Touristen schon in Badekleidung und Flipflops an den Strand gehen. Denn der Colpo d'aria schlägt gnadenlos zu und kann sich dann in vielerlei Symptomen ausdrücken, etwa mit einem kratzenden Hals, mit steifem Nacken, Torcicollo, Ohren- und Kopfschmerzen, Verdauungsstörungen, gar einer Lungenentzündung. Glauben jedenfalls Italiener. Letzte Woche war ich bei meinem Friseur Cesare und er bestand darauf, mein Haar ordentlich durchzuföhnen, was mir überhaupt nicht behagt. Aber er ließ nicht mit sich verhandeln. Denn mit feuchtem Haar könne ich auf keinen Fall bei diesen Temperaturen vor die Tür treten. Es waren 19 Grad, ich hole mir ja den Tod. Italiener haben es gern kuschelig und wähnen sich eingepackt auf der sicheren Seite. denn immer mal wieder reißt einer bei Pino die Tür auf und die gefährliche Luft strömt hinein, bereit in einem beinahe tödlichen Wirbel all jene zu umkreisen, die leichtfertig ihre Jacken und Schals abgelegt haben. Mein Schwiegervater hat den Colpo Daria ausgetrickst. Denn er trägt fahrlässigerweise zwar nur einen dicken Wollpullover und eine grobe Korthose in der 24 Grad warmen Bar, darunter aber stets moderne Sportfunktionskleidung, wie sie Skifahrer verwenden. Außerdem lange Unterhosen. Mit der Sportfunktionskleidung dürfte er in Pinos Bar, in der es nur wenige Sportler gibt, der Einzige sein, sodass der Colpo Daria nur mich als Opfer findet und seine Faust ballt. Und mein Hals fühlt sich schon ein bisschen kratzig an. Aber dann fällt uns beiden ein, dass ich ja kein Italiener und deswegen immun bin.
Na, Gott sei Dank.
Gott sei Dank. Sonst können wir ja heute auch nicht plaudern.
Genau. Du warst zwar die Woche schon angeschlagen, wir hatten schon Bedenken, ja, dass wir verschieben müssen, aber hat alles geklappt. Toi, toi, toi. Sehr gut. Also ich bin da voll im Boot. Ne? Hier hält sich hartnäckig das Gerücht. Wir waren vor 3 Jahren, glaube ich, da war so ein heißer Sommer in London mit der Familie und sind mit so einem Doppeldeckerbus gefahren. Und das stimmt natürlich überhaupt nicht, aber es hält sich hartnäckig das Gerücht. Meine Jungs behaupten, ich hätte auch noch oben bei 40 Grad auf diesem Doppeldeckerbus gefragt, ob niemand ein Schälchen haben möchte. Deswegen, ich bin da voll, ich verstehe das. Die Italiener haben recht, aber ich dachte, das wären so Südländer, die hätten gar nicht so das Thema. Aber nee, scheinbar.
Das ist ja, du, wirklich, also auch bei 30 Grad den Kaschmirpulli hast du immer umgeschlungen. Ne? Das ist wirklich, ich glaube, es liegt auch daran, die müssen sich auch ein bisschen Luft nach oben lassen. Wenn die sich bei 20 Grad schon die Kleider vom Leib reißen, wie Engländer, was machen sie dann bei 40 Grad? Ne? Das ist einfach.
Das mag sein, weil hier ist das so. Also ich war jetzt vor 3 Tagen in München, da lief noch eine in kurzen Hosen und Flipflops, dachte ich so, oh, ich hatte so den Wintermantel mal ein bisschen fester geschnürt. Also da gehen so die eigenen, wie sagt man, Wahrnehmungen gehen so ein bisschen auseinander. Ja. Jetzt kommen wir zu dem ultimativen Podcast-Check, ob du deine eigenen Fragen für dich im Geiste schon mal beantwortet hast.
Habe ich tatsächlich nicht, aber ich habe natürlich eine Antwort.
Das habe ich mir gedacht.
Ich hoffe, ich habe eine Antwort.
Genau. Deswegen die schöne Frage, welches sind deine 3 Worte für Italien?
Natürlich die schwierigste.
Die letzte, ne? Das ist Nummer 18.
Ja, das ist Nummer 18.
Wenn es einfach wäre.
Also 3 Wörter, die Italien zusammenfassen, habe ich
jetzt nicht die Namen deiner Familie, ne?
Nee, also auf jeden Fall Spaghettata ist dabei. Spaghettata ist ein unübersetzbares Wort, was in etwa bedeutet, dieses gemeinsam aus einem großen Topf mit Freunden Pasta essen.
Okay.
Das passiert in Italien relativ häufig. Also generell ist natürlich das Essen, und da erzähle ich dir nichts Neues und auch den Hörerinnen und Hörern nicht, generell ist hat das Essen einfach eine ungeheure soziale Funktion hier. Und Spaghettata drückt das einfach wunderbar aus, dass man sich mit Freunden zusammensetzt und sich eben nicht wie in Deutschland umschießt, sondern gemeinsam kocht und gemeinsam isst. Und das finde ich irgendwie super, super charmant. Und das habe ich hier auch schon oft erfahren, dass man irgendwie um 22 Uhr sagen wir, komm, jetzt gehen wir noch mal zu einem nach Hause und dann wird Spaghetti Aglio Olio Peperoncino gemacht. Ne? Das hat irgendwie jeder zu Hause und es schmeckt dann auch immer wunderbar. Und mein Kumpel Antonio, der ist Koch hier im Santa Lucia, der hat mir letzte Woche gerade gesagt über Aglio Olio Peperoncino, è una pasta curativa. Also eine Nudel, die wirklich heilt. Ja, also die mental gut tut, die physisch gut tut. Und das fand ich irgendwie ganz süß.
Sagt man Soul Food.
Ja, genau. Soul Food, sehr gut, genau. Oder genau. Comfort Food, sagt man doch heute auch. Ne?
Ja.
Also Spaghettata wäre ein Wort. Dann ein bisschen verwandt, Convivialità. Das ist so dieses gemeinsame, also kann man sich herleiten, also das gemeinsame Leben, was jetzt nicht heißt, wir hocken alle aufeinander, aber ich weiß genau, wen ich morgen treffe, wenn ich morgen früh um 9 Uhr zu Pino gehe. Ich weiß genau, mit wem ich kurz spreche, wer mir das Neueste von dort erzählt. Und das ist irgendwie was Schönes. Und danach geht es dann in die zweite Bar, weil meine Schwiegermutter ein anderes Stammcafé hat. Sie kann nicht mehr so weit laufen. Pino ist von ihrer Wohnung etwas weiter weg. Und dann trifft sich die ganze Familie um 10.30 Uhr in einer Bar in der Nähe der Wohnung meiner Schwiegermama. Und das ist einfach so. Und so geht der Vormittag dahin in einer schönen Convivialità. Und das mag ich sehr gerne. Natürlich, und Usch, da bist du wahrscheinlich mit mir einer Meinung, ab und zu tut es auch mal ganz gut, die Tür zuzuhaben. Und ist ja auch bei unserem Job wichtig. Aber der Vormittag gehört auf jeden Fall diesen Gemeinsamkeiten, diesen vielen kleinen gemeinsamen Erlebnissen. Und Erlebnis heißt hier einfach Gemeinsamer Kaffee und Diskussionen über den nicht gegebenen Elfmeter vom AC Mailand am Vorabend.
Ihr fragt euch bestimmt, wann der Mann schreibt. Ich frage mich das auch. Ich kenne ihn jetzt schon ein paar Wochen, Monate. Ich frage es mich auch, vor allem, weil er immer 5, 6 Bücher parallel am Start hat. Ne, wie man sieht, jetzt alleine dieses Jahr 3 erschienen. Das ist so ein bisschen unterer Schnitt bei ihm. Deswegen, ich weiß es nicht. Er ist, glaube ich, unheimlich schnell. Er ist sehr gewissenhaft. Und wahrscheinlich ja, schon ich, so ich, erprobt.
Bevor wir zum dritten Wort kommen, das heißt, das dritte Wort passt sogar sehr gut. Das ist Sprezzatura, auch nicht zu übersetzen. So auch schwierige Dinge möglichst leicht angehen. Das ist auch was sehr Italienisches. Giorgio Armani hat mal gesagt, dass leicht ist immer das Schwierigste. Irgendwie auch ein ganz guter Satz. Aber wirklich sich nicht scheuen, wie soll ich sagen, auch schwierige Aufgaben einfach mal lächelnd zu bewältigen und oder gar nicht groß drüber nachzudenken und es einfach tun. Das ist, finde ich, etwas, was uns auch allen ein bisschen gut tun kann in der heutigen Zeit, denn wir alle haben ja viel Stress in irgendeiner Weise, beziehungsweise die Leute hatten immer viel Stress, aber inzwischen gibt man es zu. Und wenn man sich so dieses Konzept der Sprezzatura ein bisschen verdeutlicht, so dieses möglichst sorgenfrei die Dinge anzugehen. Wie gesagt, es ist deswegen schwer zu erklären, weil es fast nicht zu übersetzen ist. Das hilft übrigens auch beim Schreiben sehr. Ne? Du lässt dich nicht von Deadlines verrückt machen, sondern du schreibst einfach den nächsten Satz. Das ist so was sehr Italienisches. Ne? Und ich höre das öfter, du schreibst so viel. Eigentlich tue ich es gar nicht. Ich schreibe 3 Seiten am Tag. Das ist so mein Standard. Ich finde 3 Seiten nicht viel, wenn man es hauptberuflich macht als Schriftsteller oder als Autor. Und dann summiert sich's natürlich. Dann hast du in 3, 4 Monaten ein Manuskript und in einem Jahr 3 Bücher fertig. Ne? Also natürlich ist zwischen einem Manuskript und einem fertigen Buch auch nochmal eine Welt dazwischen und viele Lektorinnen und Lektoren. Aber ich kenne Autorinnen und Autoren, die deutlich mehr schreiben als ich. Ne? Also ich darf sie ja nennen, Ini Lorenz, Petra Mattfeld. Die schreiben, glaube ich, 5, 6, 7 Bücher im Jahr.
Und die das schreiben ist, ja zu zweit, Ini Lorenz.
Ini Lorenz schreibt zu zweit, okay, das ist ein berechtigter Einwand, aber Petra Mattfeld schreibt allein und braucht gleich 3 Pseudonyme, sie schreibt unter Karin Benedikt und Elin Kasta und ich schätze sie sehr. Und sie hat auch noch einen Verlag gegründet, den Maximum Verlag. Also die Dame schreibt viel, ja. Also gegen sie bin ich wirklich nichts. Und ich muss auch sagen, wenn man sich die Schriftsteller der Vergangenheit anschaut und die Schriftstellerinnen, die waren alle hochproduktiv. Also es gibt ganz wenige, die wirklich nur ein Buch geschrieben haben und dann, also Tomasi di Lampedusa ist eine große Ausnahme, der eines meiner Lieblingsbücher geschrieben hat, Der Leopard oder Der Gattopardo. Der hat mit 40 oder 45 Jahren angefangen, dieses Buch zu schreiben, hat es abgegeben und ist eine Woche später gestorben. Auch ein Lebensentwurf.
Gut, ist auch kein Ziel, ne?
den man nicht imitieren will, nee. Ja. Hat also nicht mitbekommen, dass das Buch sich, ich glaube, im ersten Jahr schon 100.000 Mal verkauft hat und immer noch eines der erfolgreichsten Bücher aller Zeiten ist. Also wer jemals Familiensagas schreiben will, sollte sich neben Thomas Mann auf jeden Fall den Leoparden oder El Gattopardo.
Geht jetzt schon los mit Tipps, ne? Wir legen auch gleich los. Ich wollte dich noch fragen, das ist auch aus deinem Fragenkatalog, was vermisst du an Grado, wenn du nicht da bist? Wenn du wie jetzt auf Lesereise länger bist und aus Österreich oder Deutschland dann daran denkst und nach Hause guckst.
Also ich kann natürlich ganz groß sagen, ich vermisse schon sehr die Familie, ne, wenn du so länger weg bist.
Ja.
Aber das ist jetzt nichts Ungewöhnliches. Das geht sicher allen so, die auf irgendwelchen Dienstreisen sind. Weil ganz banal ist es so, dass ich mich natürlich in 20 Jahren an einen guten Kaffee am Morgen gewöhnt habe. Ne?
Okay.
Und man muss schon sagen, also selbst in Pinos Bar, wo es jetzt nicht die allerbesten Kaffeemaschinen und so weiter gibt, schmeckt der Kaffee immer noch deutlich besser als in irgendeinem deutschen Szene-Café. Ich weiß, auch in Deutschland hat sich inzwischen viel getan. Aber wahrscheinlich ist es dann einfach die Kombination, dass es eben auch mehr als, also das Kaffeetrinken in Italien ist eben mehr als nur das Kaffeetrinken, sondern es ist eben das Ritual, dass dazu die Gazzetta dello Sport rauscht und dass im Hintergrund der Fernseher quiekt. Und das gehört für mich irgendwie sehr dazu, zu meinem Leben. Gibt dem auch so eine gewisse Form. Ich weiß halt immer genau, was ich nach dem Aufstehen mache. Und das vermisse ich dann schon sehr auf Lesereise. Also auf Lesereise, ich muss das auch mal irgendwie, also ich liebe Lesereisen neuerdings. Ich liebe Lesungen, ich liebe es vorzulesen. Ich schreibe ja seit 20 Jahren Bücher und ich habe mich praktisch jahrzehntelang geweigert vorzulesen, weil ich mir dachte, das schaffe ich nicht, ich bin viel zu nervös. Und man ist natürlich auch nervös vor Lesungen, aber sobald das Mikro an ist und die ersten Sätze gesprochen sind, macht es mir richtig Spaß. Also ich hätte das schon viel früher machen sollen. Ich merke aber, auf Lesereisen gehen so meine Rituale dahin, wie auch. Ne? Du bist in einem Hotel, beziehungsweise du musst irgendwie am Morgen von einem Hotel in die nächste Stadt fahren. Ich bin ja ein großer Spaziergänger, ich liebe Spazierengehen und das geht dann irgendwie nicht oder du kriegst es nicht hin und oder es regnet und naja, keine Ahnung. Also Banalitäten, aber da muss ich noch ein bisschen dran arbeiten, an den Ritualen auch unterwegs.
Das kann ja noch kommen, aber ist tatsächlich schwierig und es lebt ja auch so ein bisschen davon, dass man woanders ist und dass es da eben nochmal einen anderen Drive hat.
Ja. Total, ja.
Und jetzt habe ich noch eine Frage, die steht nicht in deinem Fragebogen, die ist nämlich analog dazu, vermisst du auch etwas an Deutschland, wenn du in Italien bist?
Ja, total. Bleiben wir beim Essen und Trinken, bevor wir es wieder groß aufmachen. Natürlich viele meiner Freunde, fast alle meiner Freunde, meiner langjährigen Freunde leben natürlich noch in Deutschland und die würde ich schon ab und zu gern mal öfter sehen, weil es wirklich Freunde aus der Schulzeit sind. Wir sind eine Clique von so 4, 5 Jungs, bis vor ein paar Jahren waren wir immer auch noch mal einmal im Jahr gemeinsam in einem Kurzurlaub. Das geht mit Familie und so einfach. Also ist koordinativ jetzt fast nicht mehr möglich. Aber was ganz Konkretes kann ich dir sagen. Ich komme ja aus Norddeutschland. Ich vermisse Bratkartoffeln. War heute Mittag gerade wieder einkaufen und habe wieder geguckt. Ich habe jetzt vielleicht einen Laden hier gefunden, einen kleinen Laden in Grado, der gute Kartoffeln hat. Aber gute Kartoffeln sind echt was wert.
Boah, und wenn ich komme aus der nicht, Pfalz, es steht man, und fällt mit der Kartoffel.
Wenn du sie erstmal nicht hast, dann merkst du, wie, ist ja immer so, ne? Die genialsten Gerichte sind die einfachsten und so vernünftige Bratkartoffeln gut gemacht, da besser geht's nicht. Ne? Und ich kämpfe da seit 20 Jahren, versuche auch immer Geheimtipps. Ich frage hier die Köche, wo kriegt ihr eure Kartoffeln her? Aber es gibt natürlich in Italien, an der italienischen Küste, sage ich jetzt mal, keine große Kartoffelkultur, ne? Wie auch. Ne? Hier wird halt viel mit Polenta gemacht, viel mit Pasta natürlich. Und ab und zu so alle 2 Wochen mache ich für die Familie Bratkartoffeln. Und die Kinder finden es auch super.
Das kann ich gut verstehen. Jetzt konnten wir nur so ein bisschen über dich anteasern. Aber das Gute ist, du hast ja alle 2 Wochen Radio Adria. Da erzählst du auch viel über dich, über deine Projekte, über deine Welt, über Pinus Bar. Mhm. Da könnt ihr also reinhören und alle Folgen, die es schon gibt, ja auch nochmal hören. Und einmal die Woche kommt Post aus Italien. Das ist ein kostenloser Newsletter-Blog. Da kann man sich auch für anmelden. Also ihr könnt da voll jetzt im Team bleiben und ganz viele Informationen von Stefan bekommen und natürlich die Bücher lesen. Ich verlinke euch das alles in den Shownotes. Und wir legen aber jetzt los mit den Büchern deines Lebens und meines aktuellen Lebens und stellen euch die vor. Und nochmal zur Erinnerung, Bücher feiern, das geht so wie auf jeder guten Hochzeit. Es gibt was Altes, was Neues, was Geliehenes. Das ist so ein bisschen schwierig, hat sich diese Kategorie herausgestellt. Es hat noch keiner jetzt zugegeben, dass er sich ein Buch ausgeliehen hat und nie mehr zurückgegeben hat. Und jetzt durch diesen Podcast weiß es jetzt endlich die Cousine, dass das Buch bei demjenigen im Schrank immer noch steht. Dieser Fall ist noch nicht eingetreten. Deswegen habe ich die Kategorie so ein bisschen ausgedehnt. Also es können auch Sachen sein, die man geschenkt bekommen hat oder empfohlen oder auf Umwegen entdeckt. Und dann gibt es auch noch blaue Bücher. Blaue Bücher können entweder blau sein, also blaue Cover sind wohl auch sehr häufig. Bei dir ist auch immer blau dabei, sehe ich. Das ist wohl die eine sehr häufige Bücherfarbe, aber es kann auch sein, dass das so kleine Schätzchen sind, die so besonders sind und die kommen dann immer am Ende. Jetzt fangen wir an mit den alten. Was hast du mitgebracht?
Ja, ich konnte mich nicht entscheiden so richtig. Ich hatte 3 Bücher auf der Liste, weil du ja auch sagtest, so Bücher, die für dich ganz wichtig sind.
Ja, genau.
Für mich ganz wichtig, ich sag's trotzdem mal, ich habe es jetzt nicht dabei. Es war immer Moby Dick von Herman Melville. Aus dem einfachen Grund, weil er ja mehr als einen Roman geschrieben hat. Er hat ja so eine Art Collage gemacht. Ne? Er hat die Erzählung mal unterbrochen, um zu sagen, schaut mal, in der Bibel kommt 57 Mal das Wort Wal vor und hat alle Bibelzitate aufgelistet. Also so dieses Collagenhafte, da war er, glaube ich, der Erste. Und das hat mich immer fasziniert. Und ich liebe es ja auch, in meinen Büchern mit Listen und Fußnoten und kleinen Exkursen zu arbeiten. Okay. Und da muss ich schon sagen, wenn mir jetzt jemand sagt, das stört ja den Lesefluss, dann sage ich, das hat Herman Melville vor 140 Jahren aber anders gesehen und der Erfolg gibt ihm recht. Das ist immer so meine Ausrede. Habe ich aber jetzt nicht dabei.
Dann also ich muss auch sagen, ich habe, um dich mal kurz zu unterbrechen, ich dachte immer, das ist so ein typisches Männerbuch, Moby Dick, ist das?
Das ist natürlich auch,
Also ich finde es Ich stelle mir vor, es ist langweilig. Ich bin jetzt auch nicht Typ Angler. Ne? Ich war einmal mit zum Angeln, nach ungefähr 3,5 Stunden immer noch kein Fisch mitten auf dem See in Russland. Und ich musste dann so dringend aufs Klo und konnte nicht ans Ufer. Also es war alles so ein bisschen schwierig.
Okay,
und irgendwann nach Stunden kam dann der Fisch und die waren so glücklich, die Männer. Und ich dachte, das ist echt nicht meine Sache. Und so ein bisschen stelle ich mir Moby Dick vor, nur noch mit Meer und schwieriger und Sturm und Fisch. So.
Und ist Tod so? Und Verderben und genau. Und genau, alle sterben und einer überlebt, der im Sarg davon schwimmt. Genau. Ja, interessante Theorie, aber gib's dir mal. Versuch's mal. Also wirklich ganz gut. Ich weiß auch du bist auch ein Fan von ihm, vor allem von diesem Buch, Thomas Mann, Mario und der Zauberer. Liebe ich deswegen, weil es die perfekte Einstiegsdroge für Thomas Mann ist, also auch Empfehlung an alle Hörerinnen und Hörer. Das ist eine 100-seitige Novelle, die im Sommer in Italien spielt.
Auch nicht zu dick, ne?
Nein, 100 Seiten, wirklich zauberhaft, dramatische, schnelle Handlung. Thomas Mann war ja auch ein großer Italien-Fan und ist hier in dem Buch, hat er auch autobiografisch verarbeitet, wie er schon damals als Deutscher es sich mit den Italienern verscherzt hat. Gibt es eine ganz lustige Geschichte. Thomas Mann hat seine Kinder, die schon irgendwie 6 oder 7, 8 Jahre alt waren damals, nackt am Strand rumlaufen lassen. Und das ist in Italien bis heute nicht gern gesehen. Kann man jetzt lange drüber diskutieren.
Tatsächlich immer noch nicht?
Immer noch nicht, nein. Also es wird jetzt, ich glaube, Thomas Mann musste bei der Polizei antanzen und musste eine Strafe zahlen. Ne? Also so schlimm ist es heute nicht mehr. Aber was ich jetzt aber mitgebracht habe, ist John Steinbeck, Die Straße der Ölsardinen. Auch eine Einstiegsdroge. John Steinbeck ist eigentlich ziemlich rough. Also so seine anderen Bücher sind Jenseits von Eden.
Und, ich denke sofort an James Dean. Ich wollte James Dean, sagen.
Genau. Ja. Genau. Aber Straße der Ölsardinen ist auch eine 150-seitige Novelle über eine Sardinenfabrik, ein Ort, der von einer Sardinenfabrik lebt, in Monterey, Kalifornien. Und damals in den 1920er Jahren war Kalifornien ganz sicher noch nicht das, was es heute ist. Und der erste Absatz, ich kann ihn ja mal vorlesen, erinnert mich sehr an Pinos Bar. Und deswegen habe ich dieses Buch mitgebracht. Jetzt kommt meine spektakuläre Lesebrille.
Die könnt ihr jetzt nicht sehen. Ich habe sie vorher extra schon gezeigt bekommen. Sie ist nicht so schlimm.
Naja, okay. Also, Canary Row ist mehr als nur eine Straße. Es ist die Gegend der Ölsardinen und Konservenbüchsen. Ist ein Gestank und ein Gedicht. Ein Knirschen und Knarren. Ein Leuchten und Tönen ist eine schlechte Angewohnheit, ein Traum. Canary Row, in Monterey, Kalifornien, zusammen und auseinandergeschleudert, besteht aus Alteisen, Blech, Rost, Rubelspänen, aufgerissenem Pflaster, Baustellen voll Unkraut und Kehrichthaufen, aus Fischkonservenfabriken in Wellblechschuppen, aus Wirtschaften, Hurenhäusern, Chinesenhütten, Laboratorien, Läden voll mit Kram, aus Lagerhallen und faulen Fischen. Die Bewohner? Huren, Hurensöhne, Kuppler, Stromer und Spieler. Mit einem Wort Menschen. Man könnte mit gleichem Recht sagen, Heilige, Engel, Gläubige, Märtyrer. Es kommt nur auf den Standpunkt an. Ist das nicht ein schöner erster Absatz, der mich irgendwie sehr an Pinos Bar erinnert?
Sehr, sehr schön, ja. Und warum hast du es noch ausgesucht? Was ist so ein bisschen die Story oder die Message, was gefällt dir
daran? Also ich habe die anderen Bücher von John Steinbeck auch gelesen und die sind natürlich also brutal gesellschaftskritisch und Mord und Totschlag und Drama. Hier hat er was ganz Leichtes geschrieben und es ist so leicht und beschwingt geschrieben, dass man, wie soll ich sagen, dass man gar nicht merkt, dass es Weltliteratur ist. Das ist wirklich, und ich bewundere es eben, wenn Menschen leicht schreiben können, das versuche ich ja auch. Ne? Also ich versuche ja auch, die Leute schnell mitzunehmen, gute Geschichten zu erzählen. Das versuchen wir alle, ich weiß. Aber hier hat sich John Steinbeck einfach mal so von allem freigemacht, hatte ich so das Gefühl, und hat einfach mal eine beschwingte Geschichte geschrieben. Und natürlich passiert da auch viel. Das hat mich sehr, sehr gerührt, dass er diesen Mut aufgebracht hat, so eine Novelle zu schreiben, die augenscheinlich so gar nichts mit seinen großen gesellschaftskritischen Werken zu tun hat.
Das erinnert mich sehr daran, tatsächlich ist es ja bei dir auch so, dass du so viel über Menschen schreibst und auch über ganz unterschiedliche Menschen, die in deinen Büchern vorkommen, in Pinos Bar am Strand und jetzt bei Alle weg und auch in den Vorgängerbüchern auch schon. das wollte ich eigentlich zum Intro sagen, dass ich finde, du hast immer so einen liebevollen Blick auf die Menschen, die du beschreibst, und auch einen mit so einem Augenzwinkern erzählst du das, und du bist ja einer von ihnen, ne? Das, was du meintest, am Ende bist du der, der schlecht wegkommt, weil du auch dich so anschaust mit diesem Augenzwinkern. Und das finde ich sehr schön daran, und das erinnert mich daran, dass ich kürzlich in Bonn auf einer Ausstellungseröffnung war zum 80. Geburtstag von Wim Wenders, den ich sehr, sehr, sehr verehre. Ich packe euch das in die Shownotes. Es gibt nämlich ein Video von Wim Wenders, das heißt Der liebevolle Blick. Und da hat er eine Ehrendoktorwürde bekommen, ich glaube in Freiburg am Theologischen Institut, und hat eine Antrittsrede gehalten, ungefähr eine Stunde, zu diesem Thema. Und das hat er jetzt auch wiederholt, so ein bisschen inhaltlich bei dieser Ausstellungseröffnung zu seinem 80. und meinte, er hat immer diesen liebevollen Blick gehabt, er hat keinen anderen, er kennt den Kritischen persönlich nicht und findet auch, dass zu viele Menschen eigentlich nur den Kritischen haben. Und deswegen ist er so ein bisschen der Meister des liebevollen Blicks, das ist mir echt hängen geblieben. Und das Große daran war, dass die Filme, die er dreht, er hat oft kein Drehbuch, das kommt mir sehr entgegen, ich bin nicht so eine Plotterin, ich weiß nicht, wie es dir geht, er hat oft kein Drehbuch und geht dann so mit rein. Das ist natürlich jetzt ein Unterschied, ob man selber da ein Buch schreibt und keinen interessiert sozusagen, ob du jetzt vorankommst oder nicht. Bei ihm ist das anders. Also der reist mit der kompletten Crew dann da nach Paris, nach Texas, um Paris, Texas zu drehen, und hat kein Drehbuch oder immer nur so für einen Tag. Und bei Himmel über Berlin mit diesen Engeln, diese Geschichte mit Bruno Ganz und Otto Sander, da war es halt so, da hat er gar nichts gehabt und hat denen gesagt, so, ihr seid Engel, ihr habt den liebevollen Blick. Und alle so, hä? Ja, und was nun? Ne? Dann hat er gesagt, ja, das müsst ihr jetzt mal können. Ne? Und am Ende war es dann so, dass wirklich auch die Kamera diesen liebevollen Blick hatte und, wie er dann so schilderte, bei dieser Ausstellungseröffnung auch Dinge gedreht hat, die man gar nicht vorhersehen konnte. Also sie haben das dann alle hinterher angeschaut und waren überrascht. Auch die Kamera hatte ein Eigenleben, die Berlin hatte ein Eigenleben, alle haben irgendwie mitgespielt, und dieser Engelsblick hat sich irgendwie so auf alle ausgebreitet, und hinterher waren dann alle sicher, Engel haben da irgendwie mitgespielt und hatten ihre Finger mit im Spiel. Also glaub, alle Kreativen sollten dieses Video gesehen haben. Das erinnert mich jetzt irgendwie daran, mit John Steinbeck.
Sehr, und diesem besser zusammengefasst, als ich es hätte sagen können. Also genau das macht John Steinbeck auch in diesem Buch. Ne? Also dieser liebevolle Blick auf die Menschen, das ist on point. Und zum Thema Plotten noch ganz kurz. Ich bin auch kein begeisterter Plotter. Leider wollen die Agenturen und auch die Verlage immer schon vorher wissen, wie es ausgeht, was mich wahnsinnig nervt. Klar, die wollen halt die Sicherheit haben, dass hinten raus wirklich was passiert, und die haben natürlich auch alle ihre Dramaturgie-Seminare absolviert und wollen irgendwie Handlung und Konflikt und Widerstand und Überwinden von Schwierigkeiten.
Hindernisse, aber Heldenreise.
Ein Autor, den ich jetzt nicht dabei habe, den ich auch sehr schätze, Haruki Murakami, der hat auch gesagt, er erschafft seine Figuren, so ein bisschen wie Wim Wenders, und lässt sie dann einfach loslaufen. Auch ein schönes Bild, ne?
Ja, aber sehr schön.
Gerade in Deutschland übrigens, ist wirklich eine deutsche Geschichte. Habe ich neulich internationale Autoren drüber gehört. Die konnten es gar nicht fassen, dass man in Deutschland plottet. Ja, das sei doch total irgendwie unkreativ. Aber es ist wahrscheinlich so, weißt du, viele Klischees beruhen ja auf einer gewissen Wahrheit. Natürlich sind wir Deutschen sehr, sehr strukturiert und ordnungsliebend und wollen schon vorher wissen, was auf Seite 300 passiert. Und das gilt insbesondere für die Verlagsleute. Ist in anderen Ländern weniger so.
Es wird ja auch nur bei uns getrennt in Unterhaltungsliteratur und gehobener Literatur. Das machen ja die Englischsprachigen auch nicht. Da haben die den Stress auch schon mal aus den Füßen. Ne? Ganz genau. Und dann haben die diese großen Creative Writing Schulen. Vielleicht hängt das auch damit zusammen. Die kommen ja auch eher so aus Amerika. Mhm. Also ja, mir liegt es auch näher. Und klar, wie es ausgeht, weiß man meistens. Wird ja auch so gehen. Ne? Da hat man schon ein Bild. Aber alles zwischendrin weiß ich meistens nicht so gut. Und bin auch selbst überrascht, wenn ich so eine Minute später weiß, wer da noch gekommen ist und was passiert ist. Das ist ja auch das Geile am Schreiben, dass man selber so überrascht ist davon und von der Geschichte, und die Figuren gehen so vor. Weil du das sagst mit dem, wie die sich so entwickeln, man lässt sie losgehen. Das sagt auch Annika Reich, die ich sehr verehre. Ich weiß nicht, ob du die kennst, Berliner Autorin. Die hat mal auf einer Lesung gesagt, ein Buchschreiben ist, wie wenn ein Schiff losfährt. Man geht so über die Reling und man hat einen Koffer dabei und man weiß vielleicht noch, wer ist in der Nachbarkabine, aber alles Weitere weiß man nicht. Was passiert? Was gibt's da zu essen? Wer fällt über Bord? So ein bisschen Equipment hat man, aber dann fährt das Schiff los und dann ist die Reise dann doch eine andere. Das fand ich auch ein sehr schönes Bild.
Sehr gut, ja.
Ja, ich habe auch ein altes Buch mitgebracht. Mir ging es wie dir. Ich habe auch hin und her überlegt. Zuerst habe ich gedacht, wir sehen uns und ich möchte gerne einen Briefroman vorstellen. Den habe ich jetzt wieder verworfen. Ich möchte ihn nur kurz genannt haben. Das ist Deine Juliet von Mary Ann Sheffer und Annie Barrows. Das sind deswegen zwei Autorinnen, weil leider die Autorin kurz vor Beendigung gestorben ist, wie das, was du eben schon erzählt hattest vom Leoparden. Die ist also nicht ganz fertig geworden und ihre Nichte, die aber schon Kinderbuchautorin war, hat es dann zu Ende geschrieben. Deswegen steht die auch mit drauf. Und viele kennen wahrscheinlich diesen Film Deine Juliet. Das ist dieser Film, der auf Guernsey spielt, von diesem Literaturclub, das muss ich selber ablesen, der Guernseyer Freunde von Dichtung und Kartoffelschalenauflauf. Das sind also wieder deine Kartoffeln. Sehr gut. Und das ist eine wahnsinnig schöne Geschichte, an einem Briefroman aufgemacht. Ich liebe Briefromane immer schon. Und mein erster Roman war deswegen nicht zufällig auch ein Briefroman. Und das erste Lieblingsbuch, was ich hier vorgestellt habe, war auch ein Briefroman. Deswegen ab und zu müssen die dann hier so hier rein. Den packe ich euch auf jeden Fall mit in die Shownotes und guckt euch diesen zauberhaften Film an, der auch Deine Juliet heißt und bis vor kurzem sogar noch bei der ARD gerade auf der Mediathek war. Vielleicht habt ihr Glück und der ist da sogar noch kostenlos drauf. Das ist eine wahnsinnig zauberhafte, ganz, ganz schöne Geschichte. Aber mitgebracht habe ich jetzt aus aktuellem Anlass Katja Petrowskaja, vielleicht Esther, erschienen bei Suhrkamp. Ach, wir haben die Angaben gar nicht gemacht. Ich packe euch das alles in die Shownotes, dann kommt ihr damit klar. Bei den nächsten denken wir hoffentlich dran. Katja Petrowskaja habe ich jetzt wieder gesehen und ihr vielleicht auch, einige von euch auch, weil kürzlich der Friedenspreis des deutschen Buchhandels verliehen worden ist an Karl Schlögl im Rahmen der Frankfurter Buchmesse in der Paulskirche. Und ich gucke diese Verleihung schon, glaube ich, seit ich frühe Studentin bin. Und ich weiß sogar noch, wer es damals bekommen hat. Und dann habe ich mir die Bücher gekauft. Also ich bin so ein bisschen Fan von dieser Veranstaltung. Und das sind immer Menschen, die ganz viel geleistet haben. Das ist so ein bisschen wie so ein Lebenspreis. Ich liebe sowieso so Preisverleihungen. Und da, das ist so ein bisschen wie so ein Lifetime Award. Und Karl Schlögl ist ein fantastischer Historiker, der ganz, ganz viele Bücher gemacht hat über Russland, über die Ukraine. Es gibt eine ganz tolle Geschichte über St. Petersburg, da habe ich ja länger gelebt, wie ihr wisst, und auch eine tolle über die Ukraine. Also alles, was ihr über dieses Thema wissen wollt, könnt ihr nachlesen bei Karl Schlögl. Deswegen hat er natürlich sehr verdient, ich bin gar nicht in der Rolle, das zu beurteilen, aber hat sehr verdient diesen Preis bekommen. Und die Laudatio hat Katja Petrowskaja ja gehalten. Und da ist sie mir wieder begegnet und ich habe mich erinnert an dieses Buch »Vielleicht Esther«. Was mich, also wirklich unter den Top 10 Büchern meines Lebens, hat mich das wahnsinnig beeindruckt. Und ich weiß, ich habe das in einem Rutsch durchgelesen. Ich konnte gar nicht mehr aufhören zu lesen, weil das wie ein Sog entwickelt, dieses Buch. Sie hat dafür im Jahr 2013 den Ingeborg-Bachmann-Preis bekommen für eine Geschichte, für einen Auszug daraus, hat danach dieses Buch geschrieben. Sie ist eigentlich, stammt sie aus Kiew, hat in Tartu und in Moskau studiert, ist dann nach Deutschland gekommen, ich glaube 99, so lange ist sie schon hier, schreibt auch für die FAZ und ist mit diesem, ich muss mal selber gerade nachgucken, doch seit 99 lebt sie in Berlin und schreibt, das ist natürlich aller Ehren wert, auf Deutsch, in deutscher Sprache, also es ist nicht ihre Muttersprache, da kriege ich ja sowieso schon mal einen Föhn, ne? Du wahrscheinlich auch,
fantastisch,
wenn du jetzt alles auf Italienisch schreiben müsstest und das in einer Sprache, wo man glaubt, man hat das so noch nie gelesen. Vielleicht Esther ist die Geschichte ihrer Familie. Vielleicht Esther ist die Großmutter ihres Vaters, den sie fragt, als sie anfängt, so ihre Familiengeschichte aufzuarbeiten. Sie möchte wissen, wo kommt sie her, wer spielt da alles eine Rolle und stellt dann fest, es gibt ganz viele Menschen, ganz viele Lücken, ganz viele Bruchstücke, ganz viele Zerklüftungen in ihrer Familiengeschichte, wo man nicht weiß, die Geschichten, die ins Leere laufen, was ist denen passiert, schreckliche Geschichten, Revolutionsgeschichten, Morde, alles Mögliche. Und was ist mit diesen Menschen passiert? Und vielleicht Esther ist die Großmutter, die in Babi Yar gestorben ist. Und niemand weiß, auch der Vater weiß nicht mehr, wie hieß sie denn eigentlich? Und sie fragt ihn, wie hieß sie denn? Und er sagt, ich habe keine Ahnung, wir nannten die halt immer Babuschka, vielleicht hieß sie Esther. Und so heißt auch dieses Buch und das ist, ich kriege da wirklich Gänsehaut, das ist so ein bisschen, das ist eigentlich der Tenor dieses Buches. Es ist die Geschichte ihrer Familie, aber es ist auch die Geschichte aller Familien. Und dieses Zerklüftete, was daraus entsteht, ist dann ein Mosaik, was eigentlich keines ist, sondern was so ist wie so ein, wie so Glasversatzstücke, die irgendwie so wie Splitter daraus hervorgehen und daraus entstehen Lücken und es gibt nie ein ganzes Bild und sie versucht sich aber daran zu pirschen und es gibt zum Beispiel auch ganz viele, es gibt auch Deutsche in der Familie, die sie beschreibt und das sind interessanterweise, die heißen auf Russisch die Stummen, also die Deutschen sind die Niemtze und das sind die, die nicht reden konnten, die Sprache nicht konnten und daraus entsteht dann auch eine eigene Geschichte mit Gehörlosen und so weiter, also es ist wahnsinnig verwoben, ich möchte mal kurz auch was daraus vorlesen. weil ich also selten was Schöneres gelesen habe als dieses Buch. Und es ist natürlich tragisch, es ist schrecklich. Es wird dann zum Beispiel erzählt, wie diese vielleicht Esther Babuschka dann selber, die kann kaum mehr gehen und wohnt alleine in dieser Wohnung in Kiew. Und dann rekapituliert sie so, wie war das wahrscheinlich, wenn die sich nicht mehr bewegen konnte, ist sie vielleicht dann alleine auf die Straße gegangen, hat gemerkt, alle Juden wurden vertrieben und hat selbst dann zu den Milizionären gesagt, ich möchte da auch mitkommen, nehmt mich doch mit. Und dann weiß man ja, ist dieses ganz schlimme Massaker da in dieser Schlucht vor Kiew passiert. Und ich möchte mal kurz was vorlesen, ziemlich am Anfang kommt das vor zum Thema Familie. Am Anfang dachte ich, ein Stammbaum sei so etwas wie ein Tannenbaum. Ein Baum mit Schmuck aus alten Kisten. Manche Kugeln gehen kaputt, zerbrechlich wie sie sind. Manche Engel sind hässlich und robust und überleben alle Umzüge. Jedenfalls war ein Tannenbaum der einzige Familienbaum, den wir hatten. Er wurde jedes Jahr neu gekauft und dann weggeschmissen, einen Tag vor meinem Geburtstag. Ich hatte gedacht, man braucht nur von diesen paar Menschen zu erzählen, die zufälligerweise meine Verwandten waren. Und schon hat man das ganze 20. Jahrhundert in der Tasche. Manche aus meiner Familie waren geboren, um ihren Berufungen nachzugehen, in dem hellen, aber nie ausgesprochenen Glauben, sie würden die Welt reparieren. Andere waren wie vom Himmel gefallen. Sie schlugen keine Wurzeln, sie liefen hin und her, kaum die Erde berühren und blieben in der Luft wie eine Frage, wie ein Fallschirmspringer, der sich im Baum verfängt. In meiner Familie gab es alles, hatte ich überheblich gedacht. Einen Bauern, viele Lehrer, einen Provokateur, einen Physiker und einen Lyriker. Vor allem aber gab es Legenden. Und meinen Großvater Wassili, der in den Krieg zog und erst nach 41 Jahren zu meiner Großmutter Rosa zurückkehrte. Sie hatte ihm seine lange Wanderung nie verziehen. Aber bei uns gibt es immer jemanden, der aber sagt. Aber sagte dieser jemand, sie haben sich geküsst. Am Kiosk neben der U-Bahn, da waren sie beide schon über 70. Das Hotel Tourist wurde gerade gebaut. Aber Großvater, sagte meine Mutter, Großvater konnte doch damals die Wohnung schon nicht mehr verlassen und das Hotel Tourist wurde erst später gebaut. Meinen anderen Großvater, den Revolutionär, der nicht nur seinen Namen geändert hatte, sondern auch seiner Mutter in dem sowjetischen Fragebogen einen neuen Namen gab, je nach den Anforderungen der Zeit, der Arbeit und seinen literarischen Vorlieben, bis er auf Anna Arkadjewna kam, so hieß Anna Karenina, die damit zu meiner Urgroßmutter wurde. Wir waren glücklich und alles in mir widersetzte sich dem Satz, den uns Lew Tolstoi vererbt hatte, dass die glücklichen Familien sich ähnelten in ihrem Glück und nur die unglücklichen einzigartig sind. Ein Satz, der uns in die Falle lockte und den Hang zum Unglück weckte, als wäre nur das Unglück der Rede wert, das Glück aber leer. Wie schön, ne? Wahnsinnig schön. Also ich kann mich total erinnern, dass ich das wirklich, ich muss es vielleicht echt nochmal lesen, jetzt auch vor diesem, auf der Basis dieses, was wir heute wissen mit dem Ukraine-Krieg und es ist ein wahnsinnig dichtes Buch und diese Figuren, die immer so anfangen und dann kein Ende haben und man ist wirklich, man hetzt mit ihr durch dieses 20. Jahrhundert und es ist eigentlich auch die eigene Geschichte. Man fängt sofort an, in seiner eigenen Familie rumzusuchen und zu wühlen und den Menschen einen Namen zu geben. Also vielleicht Esther Katja Petrowska, ja, erschien bei Suhrkamp, 12 €. Und ihr könnt es, das ist immer noch lieferbar, wie gesagt, 2014 erschienen. Dafür bekam sie zu Recht den Ingeborg-Bachmann-Preis. Und die Laudatio ist auch aller Hören wert, die sie jetzt gehalten hat. Wahnsinnig toll. Ich habe sofort geweint, als sie erzählte, sie hat Karl Schlögl auf einer Demo gesehen, ganz am Anfang von dem Ukraine-Krieg und der stand irgendwo in der Ecke und war danach Redner und weinte und das war so der Einstieg von dieser Laudatio und alle haben geweint und der hat auch eine fantastische Rede gehalten. Also wer so ein bisschen sich für das Thema interessiert, was wir alle ja jetzt tun, der sollte da mal reinhören, weil er hat unter anderem gesagt, es gibt so viele Menschen, die sich für Russlandversteher halten, aber es gibt sehr wenige, die Russland verstehen. Also, in diesem Sinne, hört euch das an, guckt euch das an und lest es nochmal, weil es wirklich ein tolles Buch ist. Jetzt kommen wir zu deinem Neuen. Was hast du mitgebracht?
Wir sind in Russland, tatsächlich. Ich habe mitgebracht Sarah Brooks Handbuch für den vorsichtigen Reisenden durch das Ödland. Bertelsmann, irgendwas um die 25 Euro. Ich habe die Lesebrille abgesetzt. Letztes Jahr erschienen. Es ist, tja, was ist das für ein Buch? Es ist eigentlich eine Reise mit der transsibirischen Eisenbahn.
Das wollte ich immer mal machen.
Ja, ich auch. Können wir gleich mal drüber reden, über diese Züge. Es ist aber mythisch überhöht. Es geht also nicht durch Sibirien. Natürlich geht es durch Sibirien, aber das Sibirien in diesem Buch ist ein ödes Land mit Fabelwesen und niemand darf den Zug verlassen. Der Zug wird mit mehreren Schlössern abgesperrt und es ist immer ein Drama, ob dieser Zug ankommt oder nicht. Und auf dieser Zugfahrt passieren ganz wunderliche Dinge. Menschen erscheinen, Menschen verschwinden. Dann kommt es, wie es kommen muss. Der Zug hat einen Schaden, die Menschen müssen aussteigen. Also es ist ein wirklich irres Buch, was ich bewundere die Autorin für dafür, dass sie irgendwie die Wirklichkeit so wunderbar überhöht hat. Und ich bin, und jetzt sind wir wieder bei der transsibirischen Eisenbahn, ich wollte das auch immer mal machen, transsibirische Eisenbahn, aber fast noch lieber, und das geht ja auch, also transsibirische Eisenbahn wäre in diesen Jahren, in diesen Tagen schwierig.
Ich bin mir nicht
sicher, ob sie überhaupt fährt, ja, wahrscheinlich schon. Der Orient Express hat mich noch fast noch mehr fasziniert. Also von Agatha Christie bis ich würde so gern mal mit dem Orient Express fahren. Und ich habe mich da tatsächlich mal vor einem Jahr erkundigt. Er fährt ja inzwischen von Venedig nach Paris.
Mhm.
Also es ist eine Nacht. Und es war mir schon klar, dass es nicht billig ist. Aber ich dachte, na gut, das wird halt so viel kosten wie ein Fünf-Sterne-Hotel. Das kann man sich ja mal eine Nacht.
Ja, eine Nacht.
Nee, ist dann doch noch mal, also ich glaube, der Preis, und der steht auch im Internet, ich glaube, eine Nacht von Paris nach Venedig, einfache Fahrt, ist irgendwie an die 7.000 Euro. Und das ist natürlich viel, viel Geld.
Da müsste schon ein Bestseller rausspringen, dass sich das hinterher amortisiert.
Da muss mal ein Fitzek kommen oder vielleicht eine J.K. Rowling.
Ja.
Also wird schwierig, aber irgendwann in meinem Leben werde ich das schon noch mal hinbekommen.
Wahnsinn. Aber vielleicht gibt es auch, ich weiß nicht, wie es beim Orient Express ist, aber bei der Transsib zum Beispiel, da gibt es auch verschiedene Formen.
Ja, nee,
es gibt diesen Touri-Zug, aber es gibt auch diesen Hardcore, wo da fahren die Hühner mit Zug.
Ja, genau. Die Omas mit den Kopftüchern und auf dem Schoß. Ja, nee, Orient Express ist tatsächlich nur Luxus. Da gibt es also keine zweite Klasse. Und das so viel zu meinem Lebensthema.
Ja gut, also das kann ja alles noch werden.
Ich habe noch meine Bucketlist, aber es wird noch dauern, bis ich das hinkriege.
Projekt Bestseller läuft ja im Hintergrund, deswegen, das kann ja alles noch kommen. Ne? Man muss sich ja dann auch belohnen mit sowas und eine Nacht nach Paris, das wäre schön. Ja, ich habe auch ein, wolltest du noch was sagen zu dem Buch?
Passt wunderbar, weil ich glaube, über das Buch kann ich, also je mehr ich über das Buch rede, desto mehr zerrede ich es. Also das ist wirklich etwas, schaut es euch mal an, lest mal Klappentext, schaut euch auch das wunderschöne Cover an, was man jetzt im Podcast nicht sieht. Da bekommt man irgendwie sofort Lust, obwohl man schon ahnt, irgendwas stimmt da nicht mit diesem. Ich meine, das Buch heißt ja schon Handbuch für den vorsichtigen Reisenden durch das Ödland.
Das ist
jetzt
Ödland. Also
nicht gerade Orient Express von Venedig nach Paris, ne? Mit Champagner.
Nee, genau. Aber da kann man was erleben durch das Ödland. Finde ich auch ein super Allerdings. Wort. Ewig nicht gehört. Kannte ich aber auch nicht. Du hast also mir quasi die Transsib mitgebracht und ich habe dir Thomas Mann mitgebracht, weil ich ja dachte, du nimmst Mario und der Zauberer. Ah. Hast du aber nicht. Und dieses Jahr ist doch auch, ich bin ganz schlecht in Zahlen und Daten, irgendeine
Mann-Jubiläum. Ja.
Geburtstag, Todestag.
Ja, ja.
Ihr wisst schon, guckt es nach. Mhm. Also jedenfalls ist ganz frisch erschienen von Florian Illis, ich bin ja Fangirl. Wenn die Sonne untergeht, Familie Mann in Sanarie. Ich bin auch Sanarie-Fangirl. Und erschienen bei S. Fischer, kostet 26 Euro gebunden. Vertreibung ins Paradies, Familie Mann in Sanarie. Sanarie ist ein Ort an der Côte d'Azur, heißt eigentlich Sanarie-sur-Mer, also am Meer, und ist ein ganz, ganz schöner Ort, aber leider nicht mehr so original, wie das damals war zu Thomas Mann Zeiten. Also ich war tatsächlich letztes Jahr da, weil ich da auch was recherchiert habe für ein Buch und immer schon sehr, sehr mich für diese Exilliteratur interessiere. Und Florian Illis war auch Monate oder mehrere Wochen jetzt da für dieses Buch. Unsere Wege haben sich so ein bisschen gekreuzt, habe ich festgestellt. Ich war nämlich ich war in München in dieser Monazensia, in diesem Literaturhaus. Und als ich da für meine Bücherwelten, für das Buch habe ich da recherchiert. Und als ich da eine Führung hatte, sagten die, ach, kürzlich war auch der Illis da und hat im Archiv gearbeitet, nämlich für dieses Mann-Buch, weil da sind ganz viele Mann-Texte. Thomas Mann hat ja in München gelebt. Und da sind das Tagebuchaufzeichnungen und sowas archiviert, auch von den Mannkindern. Alle haben ja damals Tagebuch geschrieben. Und er ist ein sehr, sehr akribischer Autor, der alles recherchiert, und darauf basiert so ein bisschen dieses Buch. Er schreibt das dann in diesem typischen Illis-Stil. Ich liebe dieses Buch, Liebe in Zeiten des Hasses. Da kommen dann ganz viele verschiedene Künstler zu Wort, und er schreibt immer im Präsens, und man ist quasi dabei, wie das alles so vonstatten geht. Und es sind immer so kurze Passagen. Und in seiner Rue sur Mer, da waren die Autoren im Exil, da trafen sich die, Brecht war da, die Huxleys waren da, Sibylle Bedford war da, Feuchtwanger, also auch viele, die danach, sein Bruder auch, Heinrich Mann war natürlich da, die ganzen Mann-Kinder, die danach auch dann weitergezogen sind nach Pacific Palisades und da dann im Exil waren. Jetzt ist das alles sehr Thomas Mann-mäßig, denn der hat eigentlich bis zum Ende nicht so richtig wahrhaben wollen, dass er jetzt nicht mehr dieser berühmte Nobelpreisträger, deutsche Schriftsteller ist, den alle hofieren, weil das spielt im Sommer 1933, da ja schon sehr viel im Gange war, was er natürlich aus der Perspektive noch nicht so richtig wahrnehmen wollte und auch nicht konnte. Und dann sind die losgefahren da mit ihrer Entourage, und die haben die Münchner Köchin mitgenommen, hier passend, ne, Thema Kochen, haben die Köchin mitgenommen, damit sie da nicht auf ihre Knödel und Schweinsbraten verzichten müssen, wenn sie bei den Franzosen sind, ist ja nicht auszudenken, da gibt's nur Fisch, ne. Und dann die Zigarren haben ihm nicht geschmeckt im Hotel, die fand er dann nicht ideal, er ist ja auch so ein bisschen kapriziöser, der Inbegriff eines kapriziösen Schriftstellers, und man gönnt es ihm ja, man gesteht es ihm zu, weil man sagt, naja, ist halt auch Thomas Mann, ne, der dann ja immer seine Kinder rausgeschickt hat, wenn er schrieb. Und da war es jetzt so, die Kinder waren schon größer, die waren also alle dann da mit, und dann haben sich halt vor allem die Jungs zum Beispiel dann wahnsinnig Sorgen gemacht, das weiß man aus denen, ihren Tagebüchern, dass sie dann bei Tisch Themen hatten. Und Thomas, die haben sich vorher Stichpunkte gemacht, entsetzliche Vorstellungen, also es entspricht gar nicht der italienischen Familie. Ich glaube, bei euch macht man sich keine Stichpunkte, wenn alle da aus ihrem Topf die Pasta essen. Nein. Da haben die sich aber Stichpunkte vorher gemacht, weil irgendwann guckte der Vater dann jeden so nach und nach an bei Tisch, und dann mussten die ein richtig Top-Thema dann hier anbringen. Wow, und wow. Da waren alle schon so total aufgeregt, die Mädchen haben nichts gegessen und wie das so war. Also es ist eine Milieuschilderung aus dieser Zeit. Sanary ist ein wunderschöner Ort. Also man kann sich vorstellen, die waren da bei 30 Grad in diesem Sommer. Das Leben in Deutschland war weg, weit weg. Diese ganzen deutschen Themen, die Probleme, der nahende Krieg, das war alles weit weg. Und die Problematik der Exilschriftsteller, hat dann geschrieben mit seinem Verleger, und der hat gesagt, ach, heute Nacht so viel Bücher verkauft und so. Also es war alles so eine Scheinwelt auch. Jeder hatte auch mit jedem, ne, das war irgendwie klar. Der Feuchtwanger hatte seine Sekretärin mit, das war zugleich seine Geliebte, hatte es aber auch mit allen Marktfrauen. Dann hat Sibylle Bedford, hat mit der Frau von Huxley Tennis gespielt, aber auch mit deren Verhältnis gehabt. Also das war hier wildes Durcheinander. Nur bin ich bei Thomas Mann, der hat ja immer nur geguckt und wollte dann irgendwie gerne diese netten jungen Männer, das war ihm ja irgendwie auch nicht so richtig vergönnt. Also es ist so ein bisschen so eine Welt, die so eine Scheinwelt natürlich auch ist. Und da, ne, der Titel, Wenn die Sonne untergeht, ist natürlich auch symptomatisch, auch für diese Zeit, die untergeht. Und dieses wahnsinnig Schöne, also ich war da, das ist eine wahnsinnig schöne Kulisse. Man kann immer noch sitzen in diesen Cafés, wo die sich jeden Abend trafen, die Schriftsteller. Die sind leider alle abgerissen, das sind so moderne Cafés. Ich habe mich dann da reingesetzt, habe einen Kaffee bestellt. Aber wenn man da sitzt und hat den Rücken zu diesem hässlichen modernen Café und guckt auf diesen schönen Hafen, dann hat man dieses Gefühl, naja, das haben die abends gesehen. Da ist auch eine Plakette am Hafen, wo alle Schriftsteller aufgelistet waren, die damals zu der Zeit da waren. Also es war auch ein sehr reiches kulturelles Leben, ja, aber natürlich auch wahnsinnig überlastet von dieser Zeit, von den Bücherverbrennungen. Die Mann-Kinder haben dann Zeitschriften gegründet, waren politisch sehr aktiv, haben sich mit dem Vater überworfen. Also wer so ein bisschen die Geschichte der Familie Mann kennt, für die ist es jetzt nicht wahnsinnig neu, aber es ist natürlich sehr akribisch recherchiert durch diese Tagebucheinträge, und in diesem sehr leichten Florian Illis-Stil ist es toll zu lesen. Also was für Mann-Fans zum Mann, ja. Ja, jetzt ja, sind wir schon bei der Kategorie geliehene Bücher. Hast du ein Buch mitgebracht, was du geklaut hast und nie zurückgegeben? Nein.
Nee, ehrlich gesagt, das passiert immer nur mir. Weil ich immer so begeistert bin und sage, das musst du lesen, das musst du lesen. Und dann wundere ich mich zwei Jahre später, wo habe ich das Buch? Dann fällt es mir irgendwie ein, aber ich kann es nicht mehr genau.
Mir passiert das auch, aber ich bin sogar so vergesslich, dass ich dann hinterher gar nicht mehr weiß, wem ich das geliehen habe.
Dito, ich weiß, ich habe es irgendjemandem geliehen, aber ich krieg's nicht mehr hin, wem. Hat sich jetzt hier in Italien ein bisschen gebessert, weil ich halt wenige deutschsprachige Freunde hier habe, logischerweise. Ne? Also ich bin der Einzige, der hier im Winter lebt, und der einzige deutschsprachige oder fast der einzige. Es gibt ein paar, aber mit denen tausche ich keine Bücher.
Also bist ich du der einzige gesehen, Schriftsteller in Grado?
Ja, der hier fest lebt. Es gibt ja noch die Krimi-Autorin Andrea Nagele. Die lebt aber in Klagenfurt, hat aber hier eine Wohnung. Ne, die schreibt okay. Grado Krimis.
Ja. Und von den italienischen Schriftstellern sind auch keine da, oder?
Nee. Aber im nahen Triest. Triest ist natürlich die ja. Schriftstellerhochburg Italiens. Und da habe ich mitgebracht Claudio Magris, Die Welt en gros und en Detail. Erstmal ein zauberhafter Titel. Sehr im Italienischen schön. Fast noch besser, Microcosmi. Mhm. Dann habe ich mich gefragt, warum hat man das nicht übersetzt? Dann habe ich geguckt, weil es im Deutschen keine Mehrzahl von Kosmos gibt. Also hat man gesagt, die Welt en gros und en Detail. Claudio Magris, es gibt ihn auch noch, er ist 86 Jahre alt, schreibt hier einen Spaziergang durch Triest und durch das Karstgebiet, also die Umgebung von Triest und am Meer entlang. Und Claudio Magris ist wirklich so ein, wie soll ich sagen, ein, erstmal muss ich sagen, woher ich das Buch habe, nämlich von meinem Trauzeugen. Deswegen passt es irgendwie ganz gut zu unserem Hochzeitsthema, alt, neu, geliehen.
Ja, genau, auf Umweg entdeckt. Ja.
Was auf Umweg entdeckt, was es übrigens im Italienischen nicht gibt, dieses alt, neu. Nein, musst du mir vielleicht nochmal erklären. Aber wir sind ja ganz gut im...
Ich weiß gar nicht, ob das nicht sogar aus Amerika kommt.
Ah, okay.
Vielleicht kommt es auch aus Amerika. Also jedenfalls, die Braut muss was Altes, es bringt Glück, ne?
Ja, ja.
Die Braut
ja.
muss was Altes tragen, irgendwie ein ja. Armband von der Oma. Das kriegt man auch von okay. verschiedenen Menschen dann zugesteckt. Was Altes, was Neues ist meistens dann das Brautkleid. Mhm. Was Geliehenes ist irgendwie eine Kette von jemand. Und okay. das Blaue ist bei den meisten Bräuten das blaue Strumpfband.
Ah, okay. Ja.
Könnte aber auch ein blauer Schmuck oder so sein.
Okay. Also Claudio Magris ist wirklich, er ist Dozent für deutsche Geschichte, Entschuldigung, für deutsche Literatur an der Universität von Triest, spricht also auch makelloses, wunderschönes Deutsch und ist wirklich ein Bildungsbürger alter Schule. Also du gehst mit ihm durch Triest in diesem Buch und du erfährst so viele Dinge. Und ich bewundere sehr, wie er schreibt. Ich zitiere ihn auch oft in meinen Büchern, weil er wirklich... er hat wunderbare Geschichten geschrieben, die auch, er schreibt zum Beispiel über sein Stammcafé, das San Marco, das Antico Café San Marco. In Triest gibt es ja eine große Kaffeehauskultur, es ist ja so ein bisschen Wien am Meer. Und
ich war mal da, das ist dieses Plüschige, ne? Ist das so ein Plüschiges?
Ja, Plüschig ist, glaube ich, das Tomaseo oder das Alice Becchi. Es gibt so 4, 5 große Kaffeehäuser und das San Marco ist deswegen so charmant und wurde dann auch, ich verrate es jetzt, im Mai erscheint ein Triest-Buch von mir.
Ich verrate es mal, das wird, glaube ich, ganz toll.
Ich glaube auch, das wird ganz toll. Ja. Ich weiter sagen. Ich glaube, es ist noch nicht ganz.
Es ist noch nicht in der Vorschau, aber bestimmt eigentlich muss es schon in die Vorschau, weil mein Buch
Mai,
ist ja,
ja die, aber ich glaube, die Frühjahrsvorschau ist noch nicht da. Die sind alle noch irgendwie voll im Herbstprogramm.
Die kommen jetzt gerade raus, die Frühjahrsvorschau. Ja, genau. Also merkt euch das, ne?
Er schreibt zum Beispiel, sein Stammcafé ist das San Marco. Das wurde dann auch für das Buch Mein Stammcafé. Ich habe ihn leider nie getroffen. Er hat da einen Stammplatz, der auch für ihn freigehalten wird, was ich auch wahnsinnig gut finde.
Aber du hast doch auch einen Stammplatz bei Pino.
Bei Pino habe ich einen Stammplatz, D5. Ja.
D5,
Dento, also für drinnen, ja. Cinque, logisch, D5. Aber da dürfen auch andere hin. Also da steht jetzt keine Plakette drauf. Irgendwie
Und wenn du jetzt kommst und da sitzt einer, dann ist was los.
Ja, da ist nichts los, aber es ist komisch. Dann
sitzt ist der Tag anders. Gelaufen.
Das finde ich komisch, dann kann ich irgendwie schlecht schreiben. Also ja, wir haben halt alle einen an der Waffel, ist doch klar. jedenfalls schreibt ihr über das San Marco, dass das eben auch trotz der Plüschigkeit oder sagen wir mal dieser etwas, natürlich Marmor und Murano-Glas und so weiter, das ist halt schon alles sehr opulent, aber er sagt eben auch, ganz heterogen, ganz durchgemischt und ich liebe das San Marco deswegen, weil es nicht nur ein Café ist, sondern zugleich eine Buchhandlung.
Eine richtige
große Buchhandlung. Also ein Flügel dieses Cafés ist eine echte, ausgewachsene Buchhandlung. Also nicht so, da stehen nicht 10 Bücher, sondern das ist einfach das komplette Programm. Und das finde ich, du sitzt dann, es ist so L-förmig. Und ich habe dann mir den Platz gesucht, wo ich sowohl das Café als auch die Buchhandlung
Ach, wunderbar. Blick
hatte. Also es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und deswegen, ich bewundere ihn sehr. Ich habe Claudio Magris ein paar Mal kennengelernt, ohne seine Werke zu kennen, weil ich mir dachte, oh nee, das ist ja ein anderer Schriftsteller, der hier über diese Gegend schreibt. Also das kann ja nichts. Ich bin da ein bisschen komisch. Ich habe es bereut, weil irgendwie jetzt hätte ich gerne die Gelegenheit, länger mal mit ihm zu plaudern. Und er ist, wie gesagt, er ist 86. Wer weiß, wie lange es diese Gelegenheit noch gibt. Ich wünsche ihm ein ganz, ganz langes und produktives Leben. Man sieht ihn deswegen immer seltener, weil er sehr viel in Italien unterwegs ist in Sachen Kultur. Er ist ganz viel auf Preisverleihungen, in Preiskomitees drin. Also er fördert die italienische Literatur und übrigens auch die deutsche Literatur. Wie gesagt, er ist Dozent für deutsche Literatur oder war es. Ich weiß nicht, ob er noch unterrichtet. Und ich bin ein Fanboy. Man kann es nicht anders sagen.
Also du musst Kontakt aufnehmen.
Ja. Die Reise des namenlosen Helden beginnt im Kaffeehaus und endet gleich nebenan im Stadtpark. So, das ist die Handlung dieses Buches. Und ihr könnt es mir glauben, es ist trotzdem ganz, ganz wunderbar.
Sehr schön, das klingt toll. Ich habe auch ein geliehenes mitgebracht, was aber auch kein geliehenes ist, sondern ein auf Umwegen entdecktes. Und zwar war das eine Empfehlung von Günter Keil. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Günter Keil ist ein ganz toller, man würde sagen, Literaturkritiker, Literaturmoderator von Literaturveranstaltungen. Der hat jetzt auch viel auf der Buchmesse gemacht. Ich mag ihn sehr, ich schätze ihn sehr. Ich hatte auch mal eine Veranstaltung mit ihm. In Corona, leider online, war das eine Lesung. Ich habe ihn in Leipzig getroffen auf der Buchmesse und freue mich immer total, ihn zu sehen. Und alles, was er empfiehlt, ich glaube, wir haben so ein bisschen einen ähnlichen Geschmack. Wir sind auch beide Judith Herrmann-Fans. Und wenn er was empfiehlt, dann weiß ich, das kann ich lesen. Also habe ich gelesen Abschied von Sebastian Haffner. Es ist eine Sensation, ist es tatsächlich, weil Sebastian Haffner, haben vielleicht viele so ein bisschen im Hinterkopf, war einer der Publizisten der Bonner Republik, also eigentlich ein politischer Journalist und Autor. Und man hat jetzt im Bundesarchiv, halte ich fest, ein Manuskript gefunden von ihm aus dem Jahre 1932. Das spielt im Jahr 1931 in Paris und ist zu weiten Teilen autobiografisch. Also die Person, die da drin vorkommen, ist zum Beispiel er selber, wie er damals noch hieß, nämlich nicht Sebastian Haffner, das ist sein Pseudonym, sondern Raimund Brezel. Und das ist ein Student der Rechtswissenschaften aus Berlin-Rheinsberg. Da denkt man sofort an Tucholsky natürlich. Und der hat sich verliebt in eine Frau, die in Paris lebt, schon seit einem Jahr. Das ist Teddy. Und die besucht er dann in Paris. Und dieses Buch, ich muss jetzt mal gerade über wie viele Seiten, 190 Seiten. Das ist also ein Frühwerk von Sebastian Haffner. Man wusste gar nicht, dass es das gibt. Und die Familie hat das jetzt freigegeben zur Veröffentlichung. War wirklich ein Zufallsfund. Ist wirklich so eine reine Schreibe von einem jungen Mann. Es ist seine Autobiografie, es ist ein Sog, der einen da durchzieht. Ich lese euch gleich mal kurz was vor. Also ich hatte den Eindruck, ich habe es gelesen und habe es auch als Hörbuch, das ist auch sehr schön eingesprochen. Und man hat wirklich ich habe noch nie so viele Uns in einem Buch gelesen. Dieses Buch ist voller Uns und es ist wie ein einziger Satz. Ich hatte wirklich das Gefühl, der setzt gar nicht ab. Das ist ein einziger Sog, dass dieses Buch ist von Seite 1 bis Seite 190 mit ganz vielen Uns dazwischen in einem einzigen Satz geschrieben. Dieser Tag in Paris, an dem der junge Raimund Abschied nehmen muss von Teddy. Teddy, muss man dazu sagen, ist eine, die hätte bei den Manns in Sanary Schnitte gemacht. Das ist so ein bisschen so eine Irmgard Keun, die alle umschwärmen, die alle toll finden. Also er beschreibt auch die ganzen Kumpels, die da noch mit ihm wohnen, ein Österreicher und ein Bayer ohne Namen und was weiß ich. Alle stehen auf Teddy, alle haben auch irgendwie was mit Teddy. Sie ist aber seine Freundin und die Männer sind so ein bisschen, wie sagt man hier, Partners in Crime und tun sich alle so zusammen. Und am Nachmittag hat er dann doch so ein bisschen die Möglichkeit, noch mit Teddy allein zu sein, weil am Abend geht sein Zug aus Paris. Und das Ganze ist eine Liebeserklärung an Teddy, aber auch eine Liebeserklärung an Paris. Es ist wirklich wie eine Stadtführung durch das, man ist da in diesem Quartier Latin zu der Zeit 1931. Nun wissen wir heute, was Haffner damals ja als junger Mann nicht wusste, was danach passiert. Und dieses Thema schwingt natürlich ständig mit. Es ist diese unbeschwerte Zeit in Paris, in einem anderen Land, wo in Deutschland schon ganz andere Dinge abgehen, kurz vor der Machtergreifung. Und das ist so ein bisschen wie eine Käseglocke über dieser Stadt. Und als Leser weiß man natürlich jetzt mehr als damals der junge Haffner, noch Raimund heißend. Es ist ein Sog und alle schreiben, es ist eine Sensation und es ist es wirklich. Ich wollte mal kurz was vorlesen und euch zeigen, wie so der Flow ist und auch wie parisig das auch ist. Die Seen wälzt sich breit und prächtig durch die Stadt. Ihr Wasser ist braun und gichtig und sie rollt in vielen Strudeln und Schnellen und wirft sich gewaltig und selbstbewusst unter die mächtigen Brücken hin und rollt und braust, ne, so viele uns, und rollt und braust und macht eine herrliche Musik. Die Kais sind mächtig und hoch aus Stein gemauert und die Seen wirft sich hoch an ihnen hinauf und spritzt und spuckt und schäumt und riecht nach Teer und Salz und winterlichem Wasser. Es ist ein ungeheures Vergnügen, an der Seen entlang zu gehen. Die Brücken sehen auch so festlich aus. Eine nach der anderen überklammern sie den dicken Strom und man sieht sie weit den Strom hinunter triumphierend hintereinander aufgereiht wie eine Athletenschar. Und oben an den Kais sitzen die Bukinisten und rauchen Pfeife neben ihren Kästen mit Büchern und staubigen Kupferstichen und Noten. Sie sind abgehärtet wie alte Fischer und rauchen ihre Pfeifen und lassen gutmütig jeden, der will, in ihren Büchern blättern. Ich glaube, es gibt hier Bücher aller Welt, alle Bücher der Welt, und man kann darin blättern und wühlen. Und ich hatte es oft in diesen Tagen getan, wenn ich nichts Besseres zu tun hatte. Man steht über dem Kai und blättert in den alten, staubigen Büchern und unten brüllt die Seen und oben ziehen die Wolken und man riecht schon das Meer in der Luft. Jetzt also ging ich mit Teddy untergefasst an den Kais entlang. Erst auf dem linken Ufer und dann gingen wir über den Pont Neuf und dann auf dem rechten Ufer. Es war ziemlich leer auf den Kais und wie wir da allein und untergefasst gingen, empfand ich eine große, tolle, sinnlose Freude und Spannung. Ich weiß nicht, worauf. Und so ist dieses ganze Buch, also man kann es ganz schwer lesen, das ist wie ein atemloser Trip durch Paris und durch dieses Leben von diesem jungen Mann. Also ich habe es wirklich, Günther Keil hat recht, es ist eine Sensation, es ist wirklich ganz, ganz toll und es wäre ein Verlust, man hätte dieses Manuskript nicht gefunden.
Irre, ich kenne Sebastian Haffner tatsächlich aus meiner sozusagen politbewegten Zeit. Also er war ja auch wirklich ein großer, großer politischer Kommentator.
Absolut, ja, ja, und man also, kriegt das gar nicht überein, auch dieses Polemische.
Ja, ja, also es, ja. Ich wusste ich jetzt auch nicht bis eben, ja, dass es in seinem Nachlass, auch eine irre Geschichte, in seinem Nachlass findet sich eine Liebesgeschichte, ein Liebesroman, wenn man so will. Ne? Also sehr, sehr cool. Also da hast
Im
du
Bundesarchiv,
sehr, sehr
im Bundesarchiv, ja, im also Bundesarchiv. Politisch absortiert. Ne? Hat vielleicht einer abgestaubt und dachte, was haben wir denn da? Genau, also genau. Toll, wirklich. Ja, sehr, cool. Sehr bohemig. Also wer das mag, auch diese Zeit und wie Menschen da gelebt haben und dieses junge, aufstrebende und die Welt liegt offen vor einem, ne? Dieses, man wird irgendwie groß und eigentlich weiß man aber, was danach passiert. Und er ist dann wirklich auch diese Teddy, das ist eine echte Frau, also man weiß, wer das war. Ich weiß jetzt nicht den Namen. Die gibt es wirklich. Und kurz danach ist er aber wirklich mit seiner jüdischen Verlobten ins englische Exil gegangen und nach London und hat da dann auch irgendwann 1940 den anderen Namen angenommen. Also es ist, dieses Buch weiß so ein bisschen schon mehr, als er selber wusste zu dem Zeitpunkt, als er es geschrieben hatte. Und trotzdem schwingt das mit und das ist irgendwie dieses, was es natürlich, was auch den Bezug zu unserer Zeit natürlich wiederherstellt, wo man denkt, was wissen wir denn jetzt schon, wie alles kommen wird? Das ist wahnsinnig berührend auch auf eine Art. Ja.
Sehr, sehr schöner Tipp. Vielen Dank. Das werde ich mir gleich in den Warenkorb legen.
Jetzt sind wir bei den Blauen schon angelangt.
Ich bin dran.
Ja.
Ich bin dran.
Du darfst.
Also, ich habe mitgebracht, ich bin ein großer Sachbuch-Fan. War ich schon immer.
Mag ich auch gerne.
Ich lese fast mehr Sachbücher als Literatur. Oder sagen wir mal, es hält sich die Waage. Und ich habe mitgebracht, richtig schön blau, Neil MacGregor, eine Geschichte der Welt in 100 Objekten. Neil MacGregor war zum Zeitpunkt dieses Buches, das 2015 erschienen ist, Direktor des British Museums in London. Und das British Museum, inzwischen
das liebe
auch
ziemlich ich umstritten. Übrigens.
Ja, war wahnsinnig.
Da könnte man mich einschließen.
Ne? Ja, aber echt.
Ja.
Und er hat eben, dieses Buch erfüllt genau das, was der Titel sagt. Er erzählt die Geschichte der Welt an 100 Objekten, die in diesem British Museum ausgestellt sind. Und es ist wirklich unglaublich faszinierend. Es geht also los, Teil 1 heißt, wie wir Menschen wurden. Es geht mit einer Mumie los, mit steinernem Schneidewerkzeug. Und Objekt Nummer 100 ist, Objekt Nummer 99 ist die Kreditkarte. Objekt Nummer 100 ist eine Solarlampe. Wer weiß, vielleicht wäre es inzwischen ChatGPT, aber es ist wirklich ein ganz, ganz, ich glaube, ich habe faszinierend heute schon häufig gesagt, aber hier trifft es wirklich zu. Auch ein sehr schön gemachtes Buch mit sehr genauen Fotos dieser archäologischen Objekte und es ist eine Zeitreise. Es lässt sich auch für jemanden, der vielleicht nicht so gern und viel liest, es lässt sich deswegen gut lesen, weil jedes Kapitel natürlich nur 6-7 Seiten lang ist und er erklärt, warum dieses Objekt so bedeutend ist für unsere eigene Geschichte, für unser eigenes Werden. Und ich liebe dieses Buch und habe es fast immer irgendwo griffbereit, weil ich immer mal wieder fast so blind, wie so, als würde man sich so ein Lexikon wie früher aus dem Regal ziehen. Man kann eigentlich jede Seite aufschlagen und findet was Spannendes.
Oder so aufschlagen. Kennst du das? Das habe ich auch früher als Kind immer gemacht, dass man so wahllos irgendwo aufschlägt und dann springt einem was an, ne?
Genau, ja. Genau. Heute so ein bisschen, es passiert einem manchmal auch so ein bisschen auf Wikipedia, ne? Dass man so da einen Link klickt und dann ist man plötzlich in der Geschichte und was und so ja. Kann man sich auch verlieren, aber natürlich ist ein Buch was anderes als Wikipedia, aber auch auf diesem Buch, mit diesem Buch kommt man auf wunderbare Abwege.
Wie schön, das klingt gut. Ich mag auch sehr gerne Sachbücher. Weißt du, bei wem das auch so ist? Bei, fällt mir gerade ein, apropos Italien, bei Cornelia Funke. Die lebt jetzt inzwischen auch in Italien und nicht mehr da in ihrer San Francisco Ranch. Und die liest nämlich auch tatsächlich fast nur Sachbücher, weil sie ja ständig abtaucht in diese sehr fantasievollen Welten. Und das kriegt sie nicht überein, wenn sie dann eine andere Geschichte liest, die auch so fantasievoll ist.
Ah, sehr gut.
Interessant, okay. Ja. Da habe ich das auch schon mal gehört. Ich lese beides. Ich bin da quer durch die Bank. Ich habe aber auch ein zauberhaftes Sachbuch mitgebracht, würde ich mal sagen. Es heißt 50 Wörter für Schnee und ist von Nancy Campbell, letztes Jahr erschienen bei Hoffmann und Campe. Es ist zauberhaft. Guck mal, wie schön das ist. Ihr könnt es leider nicht sehen.
Oh ja.
Da sind hier vorne so Schnee. Und innen drin, das ist auch blau, und innen drin sind vor jedem Kapitel, also es sind 50 Kapitel, 50 Wörter für Schnee, internationale Wörter für Schnee. Wir alle kennen Fräulein Smillers Gespür für Schnee, diesen Roman. Und da wird, glaube ich, erwähnt, dass die Inuit in Grönland wahnsinnig viele Wörter haben für Schnee, weil die brauchen. Das ist aber, glaube ich, ein Gerücht. Das stimmt gar nicht. Aber sie hat Wörter für Schnee gesammelt und ganz unterschiedliche. Also das ist dann mal Trockenschnee oder es gibt ja auch der Schnee, der von Bäumen fällt und der hat dann einen Begriff. Also da ist jede Sprache ist da unterschiedlich unterwegs und vor jedem Kapitel ist auf blauem Grund, also auch wieder blau, eine Schneeflocke abgebildet. Und ich liebe diese Geschichte der Schneeflocken, die sind ja ganz individuell und es gibt einen Schneeflockenforscher, dessen Name ich jetzt leider nicht parat habe. Du kannst sowas. Du wüsstest jetzt, hättest du schon mal von dem gehört, du wüsstest, wie der heißt. Ich bin ganz, ganz schlecht, mir so Sachen zu merken. Aber ihr könnt das googeln, also der heißt, glaube ich, auch der Schneeflockenmann. Und der hat sein ganzes Leben lang schon seit frühester Kindheit Schneeflockenbilder gesammelt und unter dem Mikroskop angeschaut und festgestellt, jede ist individuell einzigartig. Und die sind hier auch so zwischendurch, sind die, also allein schon, um diese Bilder anzuschauen. Ich finde, das ist so ein Buch, da kann man, die Autorin ist auch interessante Kombi, Lyrikerin und Sachbuchautorin aus Schottland. Und sie, das merkt man auch an, dieses Buch hat einen ganz besonderen Zauber und ist aber auch sehr wissenschaftlich recherchiert. Und damit kann man sich, finde ich, so im Advent auf die Couch setzen und dann auch, wie du sagst, so mal aufschlagen und da drin blättern und sich eine heiße Schokolade machen, ein bisschen drin lesen. Ich lese euch mal ganz kurz nur an, die Schneefrau, die heißt Yuko Ona, so ein bisschen wie Yoko Ono. Yuko Ona, die Schneefrau auf Japanisch. Die taoistische Philosophie besagt, dass aus jeder natürlichen Materie, die im Überfluss vorhanden ist, Leben entsteht. Der Fluss erschafft seine eigenen Fische, wenn das Wasser tief genug ist. Und der Wald bringt Vögel hervor, wenn die Baumkronen dicht genug sind. Daraus folgert sie, dass im Herzen einer Schneeverwehung eine Frau entstehen kann. Und nirgendwo auf der Welt sind die Verwehungen so hoch wie in den Bergen Japans. Ist das nicht schön? Die ja, Schneefrau. Schön. Herrlich. Könnte ich sofort, meine Synapsen verknüpfen sich, könnte ich sofort einen Roman schreiben über die Schneefrau. Also ganz, ganz tolles Buch, auch so ein inspirierendes Buch und wirklich so durch die Bank, alle Sprachen der Welt kommen da drin vor, auch das Deutsche natürlich, ich glaube, Trockenschnee oder ich weiß es nicht, Kunstschnee, glaube ich. Da dachte ich auch wieder, ach, typisch Deutsch, ne? So ein bisschen unnatürlich. Aber ja.
Alle halten uns für unromantisch.
Ja, unromantisch, unnatürlich, ja, genau. Verflixt. Aber ganz, ganz toll. Und diese Schneeflockenabbildung im Übrigen, kleiner Fun Fact, ist das auch so bei Tränen, das habe ich nämlich vor kurzem erst gelesen, auch jede Träne hat eine eigene Struktur, so wie diese Schneeflocken. Und es gibt sogar Untersuchungen, man kann die unterscheiden, sind das Tränen aus Traurigkeit, aus Wut, aus, was weiß ich, aus, weil jemand gestorben ist. Die haben unterschiedliche Strukturen, diese Tränen. Ist das nicht verrückt? Ist so ähnlich wie bei den Schneeflocken. Also 50 Wörter für Schnee, Nancy Campbell. Ja, 24 Euro. was für unter den Weihnachtsbaum und für besondere, ja. Wenn man gar nicht weiß, was man verschenken soll, finde ich, und unsere Bücher schon gelesen hat, dann kann man...
Ich wollte sagen, alle Weg- und Glücksorte zu Weihnachten findet gehören natürlich was. Auch unter den Weihnachtsbaum.
Genau, Glücksorte Weihnachten passen auch unter den Weihnachtsbaum und dein alle Weg auch auf jeden Fall. Und ja, jetzt sind wir schon fast weg, apropos alle weg. Ich wollte dich noch fragen, aber das haben wir eigentlich schon beantwortet. Es gibt immer die Kategorie Lieblingsschreibort, Pino.
Ja, Ich bin tatsächlich jeden Morgen etwa von 9 bis 10 bei Pino. Und ich habe mir so ein bisschen angewöhnt, dass ich dort all das schreibe, was auch wirklich gerade Bezug hat. Das ist ja viel, aber nicht alles. Zum Beispiel schreibe ich meinen wöchentlichen Newsletter konsequent bei Pino. Das finde ich irgendwie stimmig. Mhm. Aber ich habe natürlich auch, und ich habe dir vorhin im Vorgespräch erzählt, dass wir heute Brennholz bekommen haben. Ich sitze natürlich wahnsinnig gerne auch abends vor unserem Kamin und schreibe. Das ist auch ein zauberhafter Ort, um zu schreiben. Feuer, also Kaminfeuer ist sowieso das Beste, gerade jetzt in dieser Jahreszeit. Das sind so meine Orte. Tatsächlich bin ich ganz selten ich habe einen großen Schreibtisch und da sitze ich fast am wenigsten dran. Klar, mit dem Laptop kannst du inzwischen überall sein und dann bin ich wirklich lieber in Pinos Bar. Ich glaube, Claudio Magris hat auch mal geschrieben, oder es ist schon ein älterer Satz, Schriftsteller sind so gern in Cafés und in Kaffeehäusern, weil du allein bist, aber nicht einsam.
Ja, das genau.
Ist wahrscheinlich Thomas Mann oder wer auch immer. Also im Internet weiß man ja nicht mehr, wer es wirklich mal gesagt hat, aber es ist auf jeden Fall ein wahrer Satz. Ne? Denn was ich bei Pino oder auch für mein Triestbuch im Café San Marco eben wahnsinnig geschätzt habe, dass du so ein Grundrauschen an Leben um dich hast. Ne? Du bist aber trotzdem, kannst du ganz konsequent dein eigenes Ding tun, aber es ist eben so angenehm, wenn nebenan so auf Italienisch geplaudert wird, wenn du das Zischen der Espresso-Maschine hörst und so. Das ist schon was Feines.
Ich kann das sehr gut verstehen. Ich bin ja in dem Gasthaus meiner Eltern aufgewachsen und Großeltern und Urgroßeltern, also auch Familiengeschichte, und habe da immer am Stammtisch gesessen. Ich hatte auch nie einen eigenen Schreibtisch. Ich glaube, das ist jetzt der erste, den ich überhaupt habe. Und das ist ein Küchentisch. Also ein bisschen bin ich mir dann doch auch treu geblieben. Und ich mag auch sehr gerne, ich kann dieses Abgeschiedene nicht haben. Ich habe auch immer die Tür auf. Ich muss irgendwie andere Leute hören. Ich könnte jetzt nicht irgendwo im Hobbykeller sitzen mit so IWA-Regalen und kein Fenster nach draußen. Das würde mich ein bisschen fertig machen. Ich habe hier auch den besten Blick und sehe hier alles. Nur im Café schreibe ich sitze da gerne und arbeite gerne und habe auch meine Notizen dabei, aber ich kann sehr schlecht schreiben, weil mich die Menschen so interessieren. Also ich höre dann zu, was quatschen die anderen, und das lenkt mich dann doch zu sehr ab, diese Geschichten der anderen. Aber viele Autoren schreiben ja im Café, gibt es auch Bücher drüber. Ja, und ich wollte dich fragen, schreibst du denn auch mal am Meer? Also gibt es auch Momente, wo du ganz nah an den Strand gehst und irgendwie das Rauschen brauchst?
Wir haben ja im Sommer logischerweise einen festen Sonnenschirm für 4-5 Monate und eine eigene Strandkabine. Und
da das könnt ihr nachlesen in dem Leben am Strand.
Genau.
Man braucht da einen festen Platz.
Ganz genau. Da hat man seine Strandfamilie und man hat seine Kabine, und in der Kabine liegen ganz viele Bücher. Nicht alle lese ich, aber ich nehme es mir zumindest vor, und ich habe immer Notizblock dabei. Ich habe auch mal damit experimentiert, einen Laptop mit an den Strand zu nehmen, aber das war mir dann doch zu uncool. Also wir haben es ja wieder von der Sprezzatura. Ne? Also das würde irgendwie gehetzt aussehen, wenn man sich mit dem Laptop an den Strand legt, als wäre man irgendein Unternehmensberater oder Börsenguru und käme nicht los von seinem Bildschirm.
So busy.
Nee, busy darfst du nie wirken hier in Italien. Das ist auch wenn du viel zu tun hast.
Ja, uncool. Das ist
Sprezzatura. Oder Italiener sagen immer poco elegante. Das wäre wenig elegant.
Okay.
Ein Laptop am Strand wäre wenig elegant. Ich habe es mal versucht. Ich mache mir aber tatsächlich Aufzeichnungen und Notizen und so weiter. Es gehört aber nicht, ganz ehrlich, zu meinem festen Arbeitsrhythmus, am Strand zu schreiben. Eher zu lesen. Das tue ich.
Ja. Wunderbar. Stefan, hast du noch irgendwas auf dem Herzen, was du zum Thema Bücher lesen und schreiben sagen möchtest? Dann jetzt raus damit, sonst machen wir hier den Abspann.
Alles ganz wunderbar, liebe Usch, hat mich riesig gefreut. Ich höre dir sehr, sehr gern zu, wenn du über Bücher sprichst. Du machst das wirklich einmalig, und du hast mir wirklich richtig, richtig gute Tipps mitgegeben, die auch irgendwas in mir berührt haben. Also auch dafür großes Kompliment, und ich freue mich schon darauf, deine Empfehlungen zu lesen. Vielen Dank.
Ja, ich habe zu danken. Danke, dass du mein Gast warst. Jetzt ist das Eis wieder hier gebrochen. Ich mache jetzt weiter und habe auch einen kleinen Buchvorstellungsabend jetzt demnächst. Ich packe euch alle Termine in die Shownotes, auch die von Stefan. Du hast nämlich auch noch ein paar Lesungen jetzt vor Weihnachten, ne, habe ich gesehen. Ich packe euch da alles rein. Lest Bücher, bleibt mir treu, abonniert den Podcast, schaut bei Radio Atria rein. Es war mir ein Fest, lieber Stefan, das weißt du. Vielleicht wiederholen wir das irgendwann mal oder wir treffen uns auf deinem Podcast oder wie auch immer in der Luftlinie zwischen Grado und dem Rhein. Und ich habe eine Bitte an dich. Kannst du bitte den letzten Satz sagen, was du immer sagst bei Radio Atria am Ende? Weißt du, was das ist?
Ich weiß es. Ich sage immer und jetzt auf ein Café bei Pino und immer schön Dolce Vita bleiben.
In diesem Sinne, das könnte ich nicht so schön wiederholen. Macht es gut, ihr Lieben.